dedicated to all the ravers in the nation.
Einen wunderschönen guten Tag zu Sendung 55 von 285 Expertengespräche. Willkommen, Anja. Anja,
hallo.
Klappert immer noch mit Kronkorken.
Das ist eine Sendungsdisziplin, die ist unglaublich. Jetzt, als würden wir zum ersten Mal machen.
Hallo, Robert.
Ich mag das
hallo.
Geräusch.
Das ist schön, dass du das magst.
Wenn du mal Zuschauer
ASMR. Ich habe früher im Freizeitunterholungs Zentrum im Fez habe ich aus Kronkorken Instrumente gebaut in einer Ferienfreizeit.
Was?
Freunde.
Hast du so ein kleines Drumkit für Hamster gebaut oder wie?
Nee, da haben wir so kleine Holzdinger gekriegt, also wie soll ich sagen, so eine kleine Holzlatte. Die war vielleicht 20 Zentimeter lang, vielleicht 15 oder so. Und da haben wir dann diese Kronkorken drauf genagelt, aber nur so, dass sie nicht so richtig fest dran war, aber dass die dann so geklappert haben, wenn man das Ding als, wie so eine wie heißt denn dieses?
Wie so ein Schellenring.
Ja.
Krass.
Genau. Und da haben wir uns selber im Fez sowas gebaut. Das heißt, eine sehr schöne Erinnerung, denn im Fez war ich oft während der Ferienzeit, die auch jetzt uns wieder bevorsteht.
Aber das ist doch kein Instrument.
Na, damit kannst du aber.
Damit kannst du Krach machen, ja, aber das ist doch nichts, was du.
Weißt du, wenn du 6, 7 Jahre alt bist,
ja.
Dann bist du ultra stolz darauf, dass du gerade selbst ein Instrument gebaut hast.
Weil dir die Erwachsenen sagen, dass das ein Instrument ist.
Ja, weil wir danach auch alle zusammen gemeinsam damit musiziert haben.
Gott, Kinder sind so dämlich.
Während der Gruppenleiter schön auf der Gitarre. Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Man hat ihn einfach fortgejagt.
Habt ihr denn direkt eine Jam-Session gemacht mit euren Instrumenten?
Oh, haben wir. Ich wünsche mir jetzt schon diesen Superklassiker der revolutionären Songs aller Zeiten. Karl der Käfer für das Ende dieser Sendung.
Okay, mal gucken, ob es das gibt. Karl der Käfer.
Stimmt. Ja. So, und Robert
das ist eine
hat
sehr
das nämlich nie gemacht.
Geschichte.
Robert hat nie Instrumente gebastelt. Der stand
doch,
immer
ich hab
mit verschränkten Armen im Hintergrund.
Genau. Und hab geschmollt. Nee, ich habe tatsächlich im, ich weiß nicht, Carsten, hast du eigentlich gedient? Wir haben ja beim Zivildienst musste man ja trotzdem damals, als es noch Zivildienst gab, in so ein, ich weiß gar nicht, so eine Fortbildung oder also
ja, stimmt.
Eine Woche oder mehrere, je nachdem wie lange man, welchen Zivildienst man macht und wie lange man gemacht hat, irgendwo hin. Da wurde man so verschifft in so alte Militärbasen, die zivil umfunktioniert wurden. Also zumindest war das bei mir so. Ich war auf irgendeinem alten Ausbildungslager.
Warst du auch in Pruchten bei Bart? Ja.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo das war, weil es so furchtbar war, dass ich alle Erinnerungen daran verdrängt habe. Und da war ich eine Woche auch schön auf Stube mit drei anderen so und dann war das so langweilig, dass ich in der Woche habe ich mir ein Didgeridoo gebastelt aus einem Bambusstück. Also insofern, das habe ich auch bis heute noch. Irgendwo steht das hier noch rum.
Kann es sein, dass
das,
das
als Freizeitangebot
war, dass dir langweilig war oder war dir danach irgendwann nochmal langweilig?
Du meinst so insgesamt im Leben?
Ja, im Leben, ja.
Nee, ich glaube, das kommt schon mal vor, aber selten, das stimmt. Ja. Wieso? Mach ich so den Eindruck, dass mir nie langweilig ist?
Nee, weil es allgemein immer alle so sagen, ich weiß ja nicht, wann ich das letzte Mal Langeweile hatte. Also ganz ehrlich, ich habe da immer was zu tun. Aber ich musste es mich auch bestätigen. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so dachte, oh, ist ja langweilig, ich fange jetzt mal an, Didgeridoo zu bauen oder irgendwie ein Instrument oder was auch immer.
Ja.
Also,
nee, das stimmt. Es gibt ziemlich viel Reizüberflutung,
wirklich,
ne, mit der man sich ablenken kann, das stimmt.
Genau.
Entschuldigung,
also Carsten, du
würde,
auch gerade.
Würde auch heute nicht mehr, glaube ich, ein Didgeridoo bauen.
Also wir haben uns Klanghölzer gebastelt.
Na, ist ja ähnlich, ne? Also von der Form.
Ja, so zwei so Schlagstöcke und dann fertig. Hier zwei Stöcker im Wald gesucht.
Und also dann ich hatte die, auf Dinge gehauen.
Carsten hatte immer die einfacheren Aufgaben gekriegt.
Stöcker sammeln.
Wir wollen dich nicht überfordern, mein Junge.
Ich habe mir übrigens auch vorgenommen, dass hier die Leute nicht mehr den Apparat abschalten, ohne was gelernt zu haben.
Okay.
Und schnell noch in der Sendungsvorbereitung gegoogelt, übrigens der kleine Recycling-Hinweis, Kronkorken Schön in die gelbe Tonne, ne? Immer, das sind Wertstoffe, nicht in den Hausmüll. Kann man wiederverwerten, ne? Wisst ihr Bescheid?
Aber ich habe ja immer gedacht, gelbe Instrumente Tonne, draus. In meinem Kopf ist gelbe Tonne immer gleich Plastik, ne?
Genau, das hast du mal so gelernt.
Ist dann quasi falsch, oder?
Nö, das stimmt, aber du kannst das Wertstoffe
da reinwerfen. Zu teilen richtig. Du darfst natürlich auch irgendwie Metalldosen genau. da reinwerfen.
Ach, das ja. ist tatsächlich so, ja?
Ja,
ja, ja genau. Ah, ja.
Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Da ist der grüne Punkt also wieder, auch drauf.
Genau, wenn du dann also praktisch wieder hier deine Ravioli kalt aus der Dose gefressen hast,
ja, ja.
kannst du.
Du meinst ja auch
immer so ein Streitpunkt. Genau. Ist ja auch immer so ein Streitpunkt, ob man das Zeug auswaschen soll. Das würde mich auch mal interessieren. Weil die einen sagen mal, ja, du musst auswaschen. Aber ich bin der Meinung, ist das Quatsch, weil das doch sowieso irgendwie dann auch durchsortiert.
Genau, das musst du nicht. Aber, damit die Leute noch mehr lernen heute hier, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie eine Shampoo-Flasche hast, die aus 2-3 Teilen besteht, also die, wo die Flasche noch oben so ein aufgedrehtes Öffnungsteil oder so drauf hat. Also, die man auseinander
ist das nicht jede Flasche?
Genau, eigentlich wahrscheinlich so. Aber dann nicht halt die Shampoo-Flasche an sich wegschmeißen, sondern ruhig in ihre Einzelteile, wie es geht, halt zerlegen. Dann ist es noch besser für die zu recyceln. Oder der Klassiker, das Klassikerbeispiel ist ein Joghurtbecher. Nicht nur den Deckel so halb abmachen, sondern ganz abmachen, abziehen. Weil das eine ist ja Plastik und das andere ist so ein Alu-Ding.
Aber nach dem, was du mir gerade gesagt hast, kommt das doch dann beides in die gelbe Tonne.
Kommt beides in die gelbe Tonne, aber trotzdem in dem Verein, wo die sich drum kümmern, dass das alles, ja. alles wieder ordentlich zusammen weggerecycelt wird, da hilfst du ungemein, wenn du schon den Alu-Deckel vom Joghurt.
Ach so, weil die das dann trennen und dann müssen die genau. das nicht abzuppeln. Verstehe.
Genau.
Ah ja. Ja gut, aber ich meine.
Geht alles schneller.
Lecker hat denn diese Zeit leckt auch. Leckt ihr bei euren Joghurts den ja. Deckel ab, wenn ihr
Na klar.
Okay. Klar, ihr habt's doch bezahlt.
Ja,
ich leck sogar den Rand aus oben, wo diese, weil der Rand ist ja immer in so einer Kerbe, ja. ist ja nicht glatt runter. Das heißt, in der Kerbe im Joghurtbecher oben, da sammelt sich auch immer noch mal Joghurt.
Also rein aus SEO-Gründen, ne, müsste ich diese Folge jetzt eigentlich Anja leckt die Kerbe aus nennen.
Ja, vom Joghurtbecher.
Ja, ja, genau. Das erfährt man dann nach der Clickbait-Headline.
Ich bin auch, also ich schon immer, seitdem ich ganz klein bin, bin ich auch so eine von diesen Nervigen, die halt den Löffel so lange immer kratzt und raus, also alles rauslöffelt, furchtbar. Bis wirklich ich das Gefühl habe, jetzt habe ich jeden Fitzel Joghurt aus dem Becher raus. Und jetzt geht wirklich nichts mehr. Also jetzt müsste ich wirklich noch, also es gibt einfach keine Möglichkeit mehr, noch mehr aus diesem Becher rauszuholen.
Du isst dir dann auch so mal bei so All-You-Can-Eat-Buffets Bauchschmerzen an, ne?
Das hab ich mir abgewöhnt. Aber als Kind habe ich das auch so gemacht. Da habe ich alles, was man, also gerade als so die Brunch-Zeit anfing, als man auf einmal brunchen ging und dann sonntags irgendwo hingegangen ist und dann irgendwie 7,50 € pro Person und dann noch einen Kaffee obendrauf und dann hat man einfach so viel gegessen, bis vorbei war.
So viele von den aufgetauten Tiefkühl-Frühlingsrollen, wie es ging.
Das war mir damals, ich fand es ultra geil. Und dann gab es also dieses Riesenbuffet und dann fängst du ja an, alles, was lecker aussieht, auf den Teller zu hauen. Dann stellst du fest, scheiße, jetzt ist der Teller voll, aber da sind ja noch 10 andere Sachen, die lecker aussehen. Naja, ist ja egal, du kannst ja die ganze Zeit essen. Dann geht man also, isst den ganzen Teller leer, stellt dabei fest, dass vielleicht 2 Sachen davon nicht so lecker waren, aber die ganzen anderen Sachen mega lecker sind. Also nochmal, man muss sie ja nochmal essen. Also gehe ich wieder zum Buffet und dann haue ich immer alles drauf, was mir halt sowieso besonders geschmeckt hat, wird nochmal gegessen. Und dann ist was, also es muss halt auch immer alles ausprobiert werden. Das habe ich mir aber zum Glück abgewöhnt, weil ich wirklich teilweise, es war so schlimm, dass ich dann danach nach im Bett lag und nicht mehr atmen konnte, wenn ich mich so vollgefressen habe.
Ja.
Ja.
So, wie wir alle.
So dumm war ich.
Brunch und All-Inclusive-Urlaube. Die zwei Bauchschmerz-Symptome Nummer 1.
Und dann so unfair, wenn der Kaffee extra kostet.
Ja, genau.
Man sich die ganze Zeit in einen so einen Bottich Kaffee klemmt, weil es sonst zu teuer geworden wäre.
Ich hätte gerne den großen Milchkaffee.
Ja.
Wasser sind sonst.
Yes. Jetzt mag ich das ja gar nicht mehr. Und jetzt habe ich auch zu viel darüber gelesen, gehört und mir erzählen lassen, was das alles irgendwie für
Gibt's da dunkle Geheimnisse?
Und so. Ja, das ist irgendwie, das ist ja eigentlich meistens auch nicht so die beste Qualität hat und weiß ich nicht wie. Aber mittlerweile bin ich nicht mehr so ein Fresssack. Also ich schaffe einfach nicht mehr so viel. Wo ich echt immer noch sehr gerne esse, aber es schafft es dann nicht.
Das ist jetzt schon die Generation Seniorenteller.
Ja, ich glaube schon, ja.
18 Uhr, Abendbrot,
ja.
halbe Portion.
Eine Leberwurststulle genau. mit einer sauren Gurke drauf.
Oh, das ist auch lecker. War's. Lecker. Oh.
Also damit nee, kannst du die Herzen von uns alten Männern erobern.
Ich habe das ja selber auch tatsächlich sehr, sehr lange nicht gegessen, aber meine Oma hat das halt echt gerne so. Das war so ihr Abendbrot. So, und dann hat sie so eine riesengroße, so Berliner Landbrot hat sie natürlich gekauft.
Schön mit Kruste.
Ja, ist genau so ein Standardbrot. Butter, Leberwurst, aber ordentlich.
Das, ne, aber ist ja auch, ordentlich. Das ist aber auch so gleich wieder so ein Glaubenskrieg, ne, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Butter Fein. Unter die Leberwurst.
Ach so, genau.
Ja oder nein? Ich würde ja sagen nein.
Na, bei mir auch nicht, einfach weil es sich so blöd händeln lässt und du dann immer dieses Stück Butter auf, Leberwurst auf der Butter immer so gleitend über das Brötchen oder über den Brot so, ne? Genau wie mit Nutella oder Marmelade Stimmt. und darunter
ja. Butter. Das passt irgendwie alles nicht in meinem Kopf zusammen. Und genau, und Carsten hat schon recht, danach die nächste Glaubensfrage, feine oder grobe Leberwurst?
Thüringer.
Heißt?
Oh. Leberwurst.
Gibt es die nicht auch in beiden
Ausführungen? Ganz ehrlich, ich bin leider total raus aus dem Leberwurst-Game.
Aus der Leberwurst-Szene.
Ich habe als Kind einfach beides total gemocht.
Ja.
Und auch ohne Butter. Ich glaube, ich war immer, ich esse nicht so gerne Butter, aber meine Mutter und meine Oma, die haben,
immer fällt Butter unter den Fleischsalat.
Ja, unter alles machen die so. Butter.
Ja. Butter ist ein Geschmacksträger.
Stimmt ja auch.
Naja, die meisten argumentieren immer so, dass sie sagen, sonst fällt ja alles vom Brot, wenn man keine Butter drunter macht.
Die nehmen das eher so als Spachtelmasse, ja?
Ja, also. Wo ich aber auch sagen muss, ich habe neulich festgestellt, da habe ich mir so ein Käseschnittchen für die Arbeit gemacht. Mache ich häufiger. Vor allem jetzt, wo man, also ja, egal. Aber so schön Brot und dann wird da Butter drauf gemacht und dann Scheibe Käse und dann kommt ja noch eine Scheibe Brot, damit das so sandwichartig, damit man es schön in die Arbeit transportieren kann. Mhm. So, eigentlich mache ich da keine Butter drunter, aber dann ist halt wirklich diese drei, also zwei Scheiben Brot und die Scheibe Käse sind einfach völlig durcheinander gefallen auf dem Weg.
Da wusstest du gar nicht mehr, wie jetzt die richtige Reihenfolge ist.
Das ist halt so ein bisschen traurig, wenn man das dann wieder zusammensetzen muss und dann habe ich mir jetzt da auch angewöhnt, so einen kleinen leichten Butterfilm drunter und drüber zu machen, damit das ein Sandwich bleibt, sozusagen.
Du kannst ja auch einfach so Brotpapier drumherum machen. Dann.
Ja, habe ich eigentlich, aber es ist trotzdem alles, nee, Papier, ich habe es nicht so richtig eingewickelt. Ich hatte das in so einer Dose.
Ja, na gut, da fällt es
dann
so.
Und da
hast du die dann auch um den Hals gehangen, so vorne rein, wie früher?
Nee.
Diese Ledertasche mit dem Schraubverschluss vorne dran, kennt ihr das
Wie
noch?
Früher.
Geht's heute noch mit ins Büro, ne?
Ein Schraubverschluss?
Schraubverschluss ist falsch, aber da war so eine Lasche dran, die man einfach so nach rechts schraubt und dann runterklappte. Also es war nicht so ein Knopf, sondern das war so, was so durchging. Und dann, Carsten, du kennst dich doch aus, du bist ja der Ingenieur. Wie heißt denn so ein Verschluss? Lasche, keine Ahnung.
Druckknopf.
Es war eben kein Druckknopf.
Bei mir schon.
Ich habe das Gefühl, dass ganz tief hinten in meinem Gehirn eine leichte Erinnerung versucht, sich nach vorne zu drängen.
Könnte aber auch ein Rülps
sein. Wie das wohl aussah. Aber dann möchte ich, dass das nochmal recherchiert wird und mir jemand ein Foto schickt, weil ich verbringe das in Verbindung mit meinem Opa. Kann es sein, dass es auch wirklich so Kunstleder, so bräunlich?
Ja, so bräunliches Kunstleder irgendwie? Mit so einem dünnen Tragegurt, der irgendwie nicht so aussah, als könnte er das wirklich halten. Und dann vorne so ein Schraubknopf, der nicht
Aber hat man
Schraubknopf
das wirklich
war.
So mit auf der Brust nach vorne getragen oder eher so also seitlich?
Hätte man wahrscheinlich, wenn man Sinn für Mode gehabt hätte, damals auch seitlich fest tragen können. Ich habe es natürlich immer vorne rumbammeln lassen, sodass dass du es ja nicht verlierst, Kind, weißt du? Wie so die Faustis mit der Schnur durch, dass man keinen Hand verliert.
Durch die Ärmel.
Genau.
Aber diesen Druckknopf, den du da beschreibst, hatte auch mein Lederranzen.
Ja, genau. Genau so ein Ding. Ja, so ein herzförmiges Dingsbums, was man dann durchfummelt und dann zur Seite dreht und abklappt.
Genau.
Siehst du.
Technisch
korrekt beschrieben.
Ja, ich denke auch.
Warum gibt es für Erwachsene nicht mehr diese Handschuhe mit der Leine dran?
Ich vermute mal, das kannst du dir relativ selber schnell herstellen. Aber ich glaube, so grundsätzlich traut man Erwachsenen zu, dass sie auf ihre Handschuhe aufpassen können.
Nee.
Nee?
Ich habe mich da aber auch immer drin verheddert.
Wo kommt er jetzt zuerst rein? Links oder rechts?
Das ist meine Idee. Ich werde das einfach selber rannähen in Zukunft.
Das kann doch nicht so schwer sein, oder?
Ja, machst
du. Trägst du noch Faustis? Das war immer an diesen Fäustlingen, an diesen Handschuhen. Ich hatte ja als Kind nie so Fingerhandschuhe, sondern immer diese Fäustlinge, die auch furchtbar waren, weil man dann im Winter nie irgendwas greifen konnte, wirklich, draußen. Und,
bei der Schneeballschlacht.
Genau.
Ich
da haben wir die auch immer ausgezogen.
dass dies einfach, dass das irgendwie so eine, also diese Faustdinger hatte ich auch, genau. Ich weiß auch noch, wie ich dann irgendwann in den 90ern dann wahrscheinlich schon diese Fingerhandschuhe bekommen habe und habe mir dann immer eingebildet, dass wir das halt früher in der DDR nicht anders hatten. Also es ging nicht anders mit den Fingerhandschuhen. Man musste Fäusting machen, weil die schneller und einfacher und mit weniger Stoff herzustellen waren. Habe ich gedacht.
Aber es, ja.
Aber es ist Quatsch. War einfach eine Mode wahrscheinlich, ne?
Na, was heißt Mode? Die Menge Stoff ist doch dieselbe, oder?
Würde ich auch sagen, ja.
Ja, wahrscheinlich. Ich fand, aber es geht schneller. Du kannst viel schneller herstellen. So ein Fäustling.
Ja, ich stimmt.
Weiß es nicht.
Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein großer Näher oder Stricker, je nachdem. Insofern traue ich mir da kein Urteil zu.
Also ich schreibe mir jetzt mal auf, wenn es wieder kalt wird, dann mache ich mir so eine Dings dran, so eine Schnüre.
Ja. Mir ist in der letzten Woche ein Schimpfwort eingefallen, was wir früher gern und oft verwendet haben, was ich überhaupt gar nicht mehr benutze. Sacksau. Kennt ihr das?
Also du, getrennt also kenne ich, getrennt kenn ich beides, ja, aber zusammen.
Bei uns auf dem Schulhof total Fame. Also, ey, du Sacksau! Und das ist eigentlich ein schönes Wort, wie ich finde, und werde es jetzt wieder viel öfter irgendwie sagen.
Auch im Straßenverkehr.
Hier zu Hause, in der Familie.
Wie ist dir das eingefallen, dass du das nicht mehr, also gab es einen Anlass?
Also, ich bin in der Dusche ausgerutscht, auf den Kopf gefallen, dann war alles anders plötzlich, ja.
Aber du kannst auch Sausack sagen. Nee, Sausack. Nee.
In Bayern dann so.
Sausack. Das ist aber auch so ein, typisches Schulhof-Schimpfwort, oder? Weil so schlimm ist es nicht. Man denkt, also man findet aber, dass man es dem anderen dann richtig gegeben hat, aber eigentlich ja. Ist es überhaupt nicht schlimm. Also es ist einfach nur so ein, naja. Ist
noch ganz schön lieb eigentlich.
Ja, genau.
Ich kenne nur Sackgesicht.
Ja.
Sausack. Sacksau?
Ja, wir können uns ja immer damit begrüßen jetzt einfach.
Ja.
Sacksau. Irgendwann.
Das klingt auch ein bisschen wie Sachse.
Ja, vielleicht so habe ich einfach bloß mich verhört.
Du Sachse.
Das ist wiederum ein ganz schlimmes Schimpfwort.
Sachsen wurden auch viel diskriminiert früher.
Und zwar zu Recht. Immer noch.
Naja, ja. Dorfis wurden generell immer diskriminiert. Wieder.
haben die ja schon Internet in Sachsen?
Wir haben
auf jeden Fall tragen sie alle noch Fäustlinge. Idioten.
Mit Schnüren.
Also die Schnüre sind wirklich toll, dass die überhaupt abgeschafft wurden, ist ja Quatsch.
In Sachsen haben sie an den Fäustlingen auch links und rechts reingenäht, damit wir wissen, an welcher Hand.
Viele tragen nur noch rechts.
Genau, das ist das große Problem.
Und meine Mama war gestern ganz niedlich.
Also ich dachte,
sie hat gesagt, ja, das hat was mit Sachsen. Sie hat gesagt, manchmal traut sie sich nicht zu sagen, dass sie ursprünglich in der DDR geboren wurde, weil sie das Gefühl hat, dass die DDR-Bürger immer noch so einen schlechten Ruf wegen der ganzen blöden Nazis aus Sachsen haben. Und sie denkt, also sie glaubt halt, dass manche, sie gibt es so ungern zu oder beziehungsweise bringt es jetzt nicht gezielt zur Sprache, weil man ja das schnell in ihrer Generation vor allem dann immer so dieses, ah ja, alles klar, kommt aus dem Osten, muss eine rechtsradikale Sächsin sein, so ungefähr. So die Beate Zschäpe ist das so. Also ich weiß nicht genau, aber fand ich irgendwie so ein bisschen irgendwie niedlich, aber auch traurig, ja. Dass sie jetzt sagt, ja, nee, ja, ich erzähle das immer lieber nicht so gern, weißt du, dann denken die immer, ich bin so ein Nazi-Sachse.
Aber das ist so wie ich, der nie gerne erzählt, dass er aus Marzahn kommt, weißt du? Jetzt hier.
Ja.
Jetzt ist es raus.
Ja, ist schwierig, ne?
Aber es ist ja auch nicht von ungefähr, ne? Du hast ja, wenn du so Aufnahmen von Pegida-Demos und so hier diesen Hygienedemos oder so siehst, ne, wenn dann Leute interviewt werden, die sich dann da echauffiert darüber aufregen, dass das ja alles nur die Ausländer sind und so, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein sächsischer Dialekt ist, nicht niedrig.
Ja. Es tut mir total leid für die armen Sachsen, ey.
Ja.
Also sind ja schon, ich habe schon mal drei oder so getroffen, die super nett sind.
Okay.
Und anders. Und
drei, also und drei überhaupt. Von.
Naja, tut mir leid. Also ich grüße alle sächsischen Zuschauer und Zuschauerinnen.
Ja.
So.
Ja. Kommt an unser.
Haben wir nicht zufällig Zuschauerpost auch aus Sachsen bekommen?
Aus Sachsen weiß ich gar nicht, aber wir haben auf jeden Fall Zuschauerpost, ja. Du hast ja letztes Mal hast du dich ja geärgert und warst wütend.
Ich war richtig wütend.
Und hast mit unseren Zuschauern gemeckert. Und das hat einige aufgeschreckt und die haben dann tatsächlich gleich zur Feder, zu Feder und Tinte gegriffen.
Ah, schön. Ja, es freut mich.
Genau.
Wir können manchmal muss man auch mal schimpfen, ne? Das ist so. Man kann immer alle in einer langen Leine lassen und auch mal sagen, hier macht mal, entfaltet euch mal alles anti-autoritär. Und da muss man aber irgendwann, nein.
Muss man auch mal wieder festzonen. Die Leine.
Ach, da bin ich aber sehr glücklich und gespannt. Willst du mal was vortragen?
Ich kann ja mal mit deiner Namensvetterin anfangen.
Ja.
Die Anja oder auch 8 Uhr Katze auf Twitter, die hat eine Frage weitergereicht.
Die kenn ich.
Die kennst du.
Ja.
Die sie ganz grundsätzlich gestellt hat und die vielleicht auch ein bisschen wieder in unsere Seelen blicken kann, wie wir so drauf sind. Und zwar fragt sie, ob wir Nachbarn von Balkon zu Balkon grüßen. Also quasi wie unser nachbarschaftliches Verhältnis ist. Also sie bezieht das auf wirklich, wenn man auf dem Balkon ist und der Nachbar tritt auch auf den Balkon, was ja tatsächlich immer so eine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist immer so eine komische Situation, weil sagt man jetzt was, nickt man sich zu oder so, weißt du? Also ist ja immer so ein bisschen sozial gefährlich. Weil man ist ja eigentlich in seiner eigenen Wohnung, aber dann doch wieder nicht und so. Und also grüßt ihr Nachbarn von Balkon zu Balkon. Jetzt ist natürlich die Voraussetzung dafür, einen Balkon zu haben. Da wird es wahrscheinlich schon schwierig.
Ich habe so gerne, hätte ich einen. Ich frage auch immer wieder beim Vermieter nach.
Ob sie einen Balkon randremeln können.
Ach ja, wirklich. Ich habe mir schon ein paar Mal, habe ich bei mir im Hof gestanden, gedacht, Mensch, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Man könne ja das so mit so einer einfachen Eisenkonstruktion, was sie da machen, da immer auch so in den anderen Häusern, um das aufzuwerten, können sie auch direkt mehr Miete verlangen. Das ist ja alles.
Da freust du dich dann auch.
So von wegen montiert doch bitte hier oben bei mir, wenigstens bei mir, einen Balkon dran. Also das muss doch wohl drin sein. Aber nee, na gut. Aber ich habe schon Erfahrung mit Balkon. Also ich kann trotzdem, jetzt wo ich sowieso gerade wieder das Wort ergriffen habe, ich Frechdachs, kann ich auch sagen, ich bin ja da, ja, also ich würde es machen, ne? Man macht es halt. Man macht es, man ist so, also ich bin so erzogen worden, auch noch aus Campingplatzzeiten. Natürlich winkt man mal rüber, macht hier so eine Geste mit so einem Nahtachchen und so, nickt so ein bisschen und oh, aber signalisiert gleichzeitig in der Körpersprache. Du, ich will einfach nur grüßen, einfach nur nett sein. Ich will aber jetzt eigentlich nicht mit dir reden.
Quatsch,
wir müssen
mich nicht
uns
voll.
Da jetzt auch nicht, genau. Quatsch, wir sagen uns nett Hallo und dann setzen wir uns hin und dann macht jeder sein Ding auf seinem Balkon. Also so bin ich schon. Also ich würde das, wenn ich das, dann würde ich, ja, würde ich immer machen. Ja, ja, klar.
Carsten? Ja.
Aktuell habe ich keinen Balkon mehr. Und in der letzten Wohnung, in der wir gewohnt haben, gab es auch keinen Balkon, weil wir halt Erdgeschoss gewohnt hatten. Aber davor, die Wohnung hatte einen Balkon und da hat der einzige Balkon, den ich genau vis-à-vis auf der anderen Straßenseite gesehen habe, da wohnte eine junge Frau. Die ist sehr, sehr oft nackig darum gelaufen und hat.
Wo war das? Kannst du mir das Adresse noch
kurz? Ich glaube, die Wohnung ist noch frei. Nein, nachdem mich die Polizei da rausgeholt hat. und ich bin mir sicher, dass sie auch wusste, dass irgendwie alle von der anderen Seite reingucken können, aber irgendwie war es mir dann immer unangenehm, wenn man dann mal irgendwie diesen Blickkontakt kurz hatte, wenn sie dann rauskam und auch mal angezogen, weil sie jetzt nicht ständig nackt gewesen. Aber da war es mir mal unangenehm zu grüßen. Ja, genau. Ja, ist halt doch blöd, wenn du gerade mit Fernglas irgendwie stehst. Das ist eine Geschichte.
Ja, aber ist
das sonst so, also
aber das
so
war Garten, gegenüber. Ja.
Gartennachbarn werden immer gegrüßt bei uns. Sind
ja,
da,
aber das ist ja auch Pflicht,
alle nette Menschen.
Ja,
aus
der Community. Ja, eben. Ja. Das musst du ja machen, ey, sonst gibt's ja richtig Stunk, oder? Ja, ist ja wahrscheinlich gleich eine Versammlung von allen. Von allen Nachbarn.
Robert? Weil das war nämlich, aber das war ein Balkon gegenüber mit der jungen Frau dort.
Das war genau.
Weil da
genau.
Habe ich nämlich, also ich grüße auch, also was heißt grüße, ich nick halt, wie Anja schon gesagt hat, man nickt halt zu, ne, und dann ist es wieder gut. Aber Balkons gegenüber, ich weiß nicht, also ich wohne ja hier mitten in Berlin sozusagen, ne, wo jetzt nicht so weiträumige Fläche ist, dass man irgendwie einen schönen Blick aus dem Balkon hat, sondern genau gegenüber auf der anderen Straßenseite ist halt das nächste Haus. Und die Leute auf den Balkons grüße ich zum Beispiel nicht.
Ja, das ist zu weit weg, ne?
Obwohl es jetzt, emotional zu weit weg. Von der reinen Entfernung her ist es jetzt auch nicht weiter als Balkons, zu denen ich auf jeden Fall nicke, so hier im gleichen Haus, ne? Aber die auf der anderen, die ich auch viel häufiger sehe, lustigerweise, weil die halt genau in meinem Blickfeld sind, da wird nicht gegrüßt. Weil es nicht meine Nachbarn sind.
Nee, würde ich auch nicht machen. Fällt mir aber eine Freundin von mir, die hat auch gegenüber so einen sehr extrovertierten Balkon-Wohnungsbesitzer, wie auch immer. Und da, wenn man bei ihr auf dem Balkon ist, dann sucht der auch von gegenüber immer ganz gezielt den Blickkontakt, den Grüßkontakt. Und also man ist, die Straße ist trotzdem noch so breit, dass es sich jetzt nicht lohnt, ein Gespräch anzufangen. Also das wirklich wäre zu, das wäre eher Gebrülle und dann würde man auch wahrscheinlich viele Menschen belästigen.
Man könnte aber, ja, so ein Dosentelefon spannen.
Das kann man machen. Aber der ist, das ist auch eher unangenehm, weil der scheint sich selber ganz, ganz großartig zu finden. Und post dann auch so, also sobald er merkt, dass man gegenüber auf dem Balkon auch, dass da auch andere Menschen sind, also in dem Fall halt wir, dann wird's, ändert sich sein Verhalten so stark, das ist dann auch ganz schön zu beobachten, weil also dann post er so mit seinem Körper oder zieht sich dann halt jedes Mal das T-Shirt aus, wenn, okay, wenn er merkt, dass jemand auf dem Balkon ist und so.
Vielleicht ist der Freund von Carsten Slitzer gegenüber.
Das kann sein.
Ich denke auch. Ich denke, ja, vielleicht, also der, ich glaube aber, dass er das wirklich, also es ist interessant zu sehen, weil jedes Mal erst dann, wenn man auf den Balkon kommt und dort ihm auch so kurz verweilt, dann zieht er das T-Shirt aus. Haben wir schon beobachtet. Ja.
Kann und der will auch immer so, der winkt auch so das rüber. Ich ja klasse.
Und so. Nee, das kann er, ich glaube, der hat gar, ich weiß gar nicht.
Hatte keine
Brüste. Der ist auch nicht so hingeguckt. Ja, ich glaube, der war nicht so muskulös. Weiß nicht mehr. Naja.
Aber generell.
Aber Robert, hast du denn, ich weiß jetzt gerade nicht so genau, bei dir direkt irgendwie in wenigen Metern Entfernung den nächsten Balkon, wo man dann praktisch sich schon fast die Hand geben kann?
Nee, also nicht Hand geben, aber also ich kann auf jeden Fall im Normallautstärke könnte ich dort reden, aber also ohne dass man brüllen müsste, aber die Hand für die Handreichung reicht's nicht.
Aber da fände ich es halt auch irgendwie komisch, wenn man nicht wenigstens nickt oder so, wenn man sich sieht. Ich weiß nicht, grüßt du?
Ich grüße ja. Also wie gesagt, aber nur im eigenen Haus, ne? Gegenüber nicht.
Was grüßt nie einer zu?
Genau. Ich nicke mal die ganze Zeit in die Gegend, aber es ist nie antwortet jemand.
Wie die Winkelkatze.
Nur deswegen gehe ich eigentlich auf den Balkon.
Ja.
Wobei, aber also bis nochmal zu den, also ja, ich grüße im eigenen Haus, aber nicht gegenüber. Aber was, das ist jetzt für euch vielleicht schlecht nachvollziehbar, weil kein Balkon und eine Terrasse im Garten und so. Aber Carsten, vielleicht kannst du dich zurückerinnern, als du noch Balkon hattest, oder Anja, falls du mal irgendwo in der Wohnung welchen einen hattest. Es geht, also wie gesagt, bei mir ist das ja so, wenn ich auf meinen Balkon gehe, kann ich zwar schön rausgucken, sehe ich die Straße und das Haus gegenüber. Ne? Und ich wohne jetzt auch nicht ganz oben in der Dachgeschosswohnung, wo man also über das andere Haus noch drüber gucken könnte, um irgendwie einen Ausblick zu haben. Sondern wenn ich Ausblick habe, gucke ich entweder auf die Straße nach unten oder in die Fenster der gegenüberliegenden Wohnung. Und dann ist es immer so ein bisschen schwierig, weil manchmal höre ich gerne Podcasts und bin abends noch, also ich rauche nicht, aber wenn ich rauchen würde, wäre das die Zeit, wo ich auf dem Balkon rauchen würde. Aber ich stehe manchmal ganz gerne auf meinem Balkon und gucke einfach so in die Gegend, ja, und höre Podcasts dabei und mache, vor allem im Sommer ist das ganz angenehm. Und jetzt ist es aber so, da ich eben nicht rauche, habe ich eigentlich für die Leute gegenüber keinerlei Entschuldigung, auf diesem Balkon zu stehen. Und was die dann eigentlich sehen, ist jemand, der auf dem Balkon steht und die ganze Zeit in deren Fenster guckt. Und jetzt frage ich immer, wie man dieses komische, also vielleicht ist es auch einfach bloß ein Gefühl, was ich habe als Entschuldigung für die, aber irgendwie komme ich mir komisch manchmal dabei vor oder ertappt, wenn dann irgendwer dann doch mal den Blickkontakt mit mir sucht, der dann vielleicht auch gerade aus dem Fenster guckt oder so und ich dann im Prinzip nur dastehe und ihn angucke und dann so, ja, ich gucke nicht in deine Wohnung, ich gucke einfach nur in die Gegend, keine Sorge, aber das kann man ja dann auch nicht rüberbrüllen. Das ist ja auch
auf jeden Fall Hände aus der Hose, das macht dann schon mal besser.
Ich lehne mal auf der Brüstung. So.
Also du könntest ja einen Transpi aufhängen.
Ich gucke euch nicht in die Fenster.
Ich stehe hier so, ist mein Balkon, ich darf das, macht euch keine Sorgen, ich bin nicht komisch oder so. Oder du kaufst dir eine Shisha.
Ah, ja.
Und dann immer, wenn einer guckt, dann nimmst du halt dieses Mundstück und dann
tu so.
Tust du, als ob da voll am Dampfen bist.
Ja. Oder so.
Schokozigaretten.
Okay, also.
Oder du machst Sportübungen.
Also, aber ihr seht das auch schon so, dass das komisch aussieht, ja?
Ja, klar.
Ja, ja.
Das ist immer so.
Das ist also nicht nur mein Gefühl.
Also, ich kenne das von mir auch, wenn ich dann so durch die Gegend laufe und irgendwie auf einer Parkbank sitze und nichts mache, als auf dieser Bank zu sitzen und die Gegend zu starren und jetzt halt nicht irgendwie gerade ein Buch zu lesen oder auch was, einen Podcast zu hören oder so. Ich sitze dann da und gucke halt wirklich so aufs Wasser oder was auch immer da so ist und denk nach. Und da habe ich auch schon oft gedacht, oh Gott, ob die Leute jetzt alle denken, ich bin komisch, weil ich hier nichts mache, weil ich weder an meinem Smartphone bin, noch lese, noch Kopfhörer aufhabe, was esse oder trinke. Aber naja, so ist das halt. Ich glaube, das erste Mal, dass man sich dabei nichts mehr denkt, weil man also nicht mehr darüber nachdenkt, was die anderen denken, ist dann spätestens im Rentenalter, weil da darfst du das, da erwartet man das.
Wenn alles egal ist.
Genau, dann erwartet man von dir, dass du da stehst und natürlich guckst.
Aber dann erwartet man auch von mir, dass ich dann mitschreibe, ne? Dass ich dann, wer ja. falsch parkt, wer zu spät kommt, wie viele.
Oder heimlich rauchst.
Heimlich rauchst.
So eine heimliche Zigarette.
So eine Zigarette in einer Minute reinziehen. Weil es schnell gehen muss.
Ja.
Sonst ist es auffällig.
Also als ich noch sehr viel geraucht habe und auf Balkon rauchte, da habe ich dann auch immer mich nicht getraut zu rauchen, weil ich immer dachte, ich belästige alle Nachbarn drumherum, die auf ihren Balkonen sind.
Aber das ist ja doch nett, weil das ist ja auch so. Also unter mir wohnen auch so Leute, die auf dem Balkon rauchen. Und sag mal so, alle, wenn ich Fenster aufhabe, alle, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder so, zieht da ordentlich eine Rauchfahne in mein Zimmer mit rein. So. Ja, also nicht, dass ich das, also ne, ich bin ja, melde mich da jetzt nicht bei der Hausverwaltung und sage, das muss aufhören oder so, aber ich merke es halt
nicht.
Noch nicht, genau. So alt bin ich noch nicht. Aber es kommt auf jeden Fall. Nee, aber das ist schon, also ich finde das schon nett, wenn man daran denkt, was, dass man den Balkon, dass der auch jetzt nicht isoliert ist, sagen wir mal so.
Ja. Oder wenn man halt grillt auf dem Balkon oder so, dann will ich auch mal, ich traue mich immer gar nichts auf dem Balkon. Eigentlich ist gut, dass ich keinen habe, weil ich würde eh nicht rausgehen, weil ich mir nichts traue.
Na, du könntest deine Tomaten ziehen, ne?
Ja, ja, das wäre schön. Jetzt versuche ich eine im, ach Gott, da hast du ja jetzt ein Thema.
Oh Gott, oh Gott. Oh.
Freunde, Gartenfreunde.
Warte, ich setze eine Kapitelmarke, Sekunde.
Ich auch nur wieder eine Tomatenpflanze zu Hause habe ich bekommen von Freunden, die ein Schrebergärtchen besitzen. Aber, ganz schlimme neue Geschichte, Trauermücken. Oi, 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 oi.
Was?
Alle meine Pflanzen sind von Trauermücken befallen. Das heißt, kleine schwarze Scheißviecherchen kommen den ganzen Tag aus den Kübeln raus und schwirren durch die Gegend.
Ist das die Erde oder sind das wirklich die Pflanzen, die davon befallen sind?
Das sind ja aus der Erde kommen die, die Scheißviecher.
Hast du verseuchte Blumenerde gekauft?
Boah, Leute, ey, es ist ein Stress. Für mich ist es ein Stress. Ich war, das ist wohl relativ normal. Und also der Typ beim der Holländer, da gehe ich immer hin, der sagte, ja, Trauermücken, alles klar, passiert jedem, ist nicht schlimm.
Da gibt es so normal. Gelbe Karten, die man in die Erde stecken kann.
Genau, die.
Ich weiß nicht, ob die helfen, aber.
Im 20er-Pack gekauft und die waren sehr effektiv. Aber man muss auch noch was in die Erde reingießen, um die Eier da drin zu töten. Oh Gott, ist ein Stress. Ich habe wirklich davon geträumt, weil die ganze Küche voll mit hunderten von diesen kleinen Minifliegen drin war, die ja Trauermücken sind. Leute, wenn ihr merkt, ihr habt kleine Fliegen in euren Pflanzen, sofort zum Holländer gehen, sofort das Zeug
oder in
holen.
Den Blumenhandel eures Vertrauens.
Nein, ich sage euch, das ist der beste Blumenhandel.
Aber wenn nun mal gerade keiner in der Nähe ist.
Also der ist hier im Treptower Park.
Ja, aber es wohnt da ja nicht jeder.
Ja, das stimmt. Aber die sind natürlich sehr, sehr, sehr nett da und auch sehr kompetent und die haben gute Sachen. Und sofort Zeug kaufen, sofort bekämpfen. Ich sitze jetzt hier seit 3-4 Wochen dran und träume schon nachts davon. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, wir kommen der Sache jetzt immer näher, dass das, dass sie ausgerottet sind. Demnächst.
Tomaten sind auch keine mehr dran.
Aber auch keine Trauermücken mehr.
Nee, das Gute ist, das ist auch so Bio-Zeug, was man da reinkippt. Also das ist gar nicht schlimm für die Pflanzen.
Ich würde das ja einfach alles gleich verbrennen. Und sein lassen für dieses Jahr.
Die gehören mir nämlich gar nicht, die Pflanzen.
Das ist ja noch schlimmer.
Und hab die nur in die Obhut genommen, ja, das ist ja auch, ach Gott, ja.
Da würde ich aber nochmal einen Zehner mehr verlangen dann für die Arbeit, die du dann extra damit hattest.
Siehst du, das unterscheidet uns nämlich voneinander. Während ich in Panik gerate, ich so, scheiße, du hast die hier gekriegt, du hast versprochen, du passt auf, du hast gesagt, dass du alle wiederkriegst, dass die natürlich auch nicht eingehen, jetzt kommen hier die Viecher raus, oh Gott, die sterben, wie willst du denn das, ne? Und ich bin dann sofort, die hab dann so eine fürsorgliche, scheiße, ich muss die retten, ich muss alles dafür tun, dass der nicht wiederkommt und sagt, was ist mit meinen Pflanzen passiert. Dass er natürlich letztendlich die in mein Haushalt eingeschleppt hat, soweit habe ich wiederum gedacht, ja. Naja. Kleiner Pflanzenexkurs, wollte nur sagen, das beschäftigt mich gerade sehr. Wisst ihr Bescheid? Kannst zur nächsten Zuschauerpost kommen, es sei denn, ihr wollt auch noch Entdecken.
Na, ich habe meinen Balkon dieses Jahr neu bepflanzt, wenn wir schon gerade dabei sind. Und zwar habe ich diesmal nicht fertige, also auch, ich gehe auch immer zum Holländer am Treptower Park. Und da gibt's ja dann immer so diese Balkonpflanzen in fertig, ne? Also die man dann einfach bloß noch einpflanzen muss und dann ist schön. Und diesmal habe ich fand ich langweilig und wollte mal was Neues ausprobieren. Und zwar habe ich mir so eine Saatmatten bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so eine Baumwollmatte, oder also größtenteils Baumwolle, wo so Samen eingepflanzt oder eingearbeitet sind, die legt man in die Erde, macht so ein bisschen Erde mit drauf und gießt dann fleißig. Und irgendwann löst sich dann diese Baumwollmatte auf und nur noch die Samen bleiben übrig. Da ist dann auch ein bisschen Dünger noch mit, gleich mit drin. Und dann kommt da so Dinge raus. Also man weiß vorher nicht, was das ist. Die Matte heißt bunter Balkon. Das ist so Wald- und Wiesenpflanzen, so ganz viele unterschiedlichster Art. Und jetzt sprießen gerade ganz viele kleine Pflanzen aus meinen Balkontöpfen und ich weiß noch nicht, was es wird.
Die gab's doch beim Edeka an der Kasse.
Gab's die? Ich weiß nicht, ich habe sie im Internet bestellt.
Witzigerweise.
Neben den Kochbüchern lagen die bei Edeka an der Kasse.
Pro 10 Euro Einkaufswert oder was?
Ja, ich bin ja leider auch so, ich bin ja sehr empfänglich für diese Dinge, die man an der Kasse kriegt. Ob das jetzt irgendwelche, obwohl außer Herzen oder Treuemarken, so ein Quatsch irgendwie.
Schokolade, nicht, Zigaretten, Anja nimmt alles mit.
Ja, aber wenn es so Sticker gibt oder jetzt gibt es aktuell Bingo-Karten oder. Und ja, dann gab es halt jetzt irgendwann vor kurzem, vor ein paar Wochen schon, gab es immer so kleine Matten mit Wildblumenkräutermix oder weiß ich nicht. Und dann hat die mir da so einen Stapel gegeben, habe ich auch ausgesät. Da sprießt jetzt auch was. Ist ganz spannend, ja.
Ich fand das interessant. Dachte, probiere ich mal aus.
Ja. Nee, finde ich gut. Fand ich auch gut vom Edeka.
Anja, an der Kasse von Edeka, sammeln Sie die Herzen? Nein, aber ziehen Sie mir mehr.
Ja.
Genau. Nächste Zuschauerpost. Christine hat geschrieben, oder Tine, wie sie unterschreibt, also wir nennen sie einfach mal, weil wir sind ja beste Kumpels, wir nennen sie nur Tine. Sie heißt Christine laut ihrer E-Mail-Adresse, aber sie unterschreibt mit Tine. Okay. Ist aber auch Christine. Verehrte Expertinnen, in der aktuellen Folge habt ihr euch zu Recht darüber echauffiert, dass von Seiten der Userinnen, auch schön, keine Interaktion vorgenommen wurde. Also da möchte ich nochmal festhalten, das war Anja, das waren nicht wir. Wenn es hier um cholerische Ausbrüche geht, dann wisst ihr, wer hier das Drittel ist, der hier irgendwie, ne? Das soll nicht wieder vorkommen und daher bin ich gespannt auf eure Meinung. Und dann hat sie uns zwei Fragen geschickt, die ich interessant finde. Ich glaube, die hatte ich euch auch schon mal zur Vorbereitung. Na, habt ihr bestimmt gelesen, hatte ich ja schon mal. Was war eure schönste Urlaubsreise? Anja darf nicht das Feriencamp nehmen. Und die zweite ist, welche Sportart findet ihr am schrecklichsten zum Anschauen und auch zum Selbstausüben? Das kann man ja vielleicht auch teilen. So. Habt ihr euch ja vorbereitet, ne? Bestimmt?
Ja.
Ja, ja. Na denn. Carsten, schönste Urlaubsreise.
Das muss man zweiteilen in Kindheit und
das stimmt, ja.
Erwachsensein. Und früher als Kind hatte ich sowieso mal das Gefühl, die Reisen, zu denen wir so unterwegs waren, haben irgendwie gefühlt Monate gedauert. Also nicht dahin zu fahren, sondern insgesamt so Urlaub. Ich weiß nicht, geht euch das auch so, wenn man irgendwo hingefahren ist? Wir haben oft halt so Campingurlaub gemacht oder irgendwo auf Rügen in irgendwelchen Ferienwohnungen unterwegs gewesen, dass man das Gefühl hatte, dieser Urlaub geht schon ewig und man ist hier schon seit 100 Tagen und es ist alles super toll und aufregend. Ihr wart ja immer im Ferienlager, ne? Ihr wurdet ja immer verschickt. Eure Eltern wollten euch ja nicht.
Na, nicht immer. Wir im Sinne von meinen Eltern, ihr sind auch oft zusammen weggefahren. So ist es nicht.
Ja. Also das waren sowieso immer spannende Zeiten. Ich glaube, da sind auch viele Sachen so hängen geblieben, wo ich hoffe, dass meinen Kindern auch so geht. So, bei mir ist es halt so, dass diese Phase zwischen mit den Eltern wegfahren, selber überhaupt genug Kohle zu generieren, also wenn man dann nicht mehr mit den Eltern weggefahren ist, um selber in Urlaub zu fahren und der Zeit, wo ich dann wirklich in der Lage war, irgendwie genug Geld zu haben, vernünftig wegzufahren, bis hin zu dem Moment, wo dann Familie größer wurde, also Kinder da waren, war relativ kurz. Also sprich, da waren nur wenige Jahre, wo ich wirklich hätte irgendwie spannende Reisen quer rund um die Welt machen können, so wie ihr das ja mal ständig tut, ne?
Jede Woche.
Ja. So. Von daher so richtig krass spannende Reisen hatte ich nicht. Also schönste. Jetzt die über einen großen Teich. Und die schönste, ich hatte viele schöne Reisen. Aber eine, die besonders interessant verlief, war eigentlich die erste mit meiner Frau Jule zusammen. Da sind wir, muss im Jahr 2000 gewesen sein, also auch schon 20 Jahre her inzwischen, in die Türkei geflogen, weil wir irgendwie, da war ich noch in der Ausbildung, kein Geld, sie in der Ausbildung, kein Geld und wir haben eine Reise und zwar gebucht über den Videotext.
Also, per SMS.
War zu der Zeit habe ich halt noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt, bin irgendwie 2001 erst ausgezogen zu Hause und hatte halt irgendwie medial keine großen Möglichkeiten, da jetzt irgendwie Internet oder so, war für mich noch Jahre Neuland. Entfernt gefühlt, für uns alle Neuland. Und dann habe ich, also ich war so ein Heavy-User, was Internet, was Teletext oder Videotext anging. Also habe da mal irgendwie meine ganzen Nachrichten, Informationen und Sportergebnisse irgendwie erfahren. Und da wurde ja auch immer, wurden ja dann auch gerne auf Werbeseiten irgendwelche Reisen angeboten. Und da hat dann irgendwie eine Reiseagentur vom Kudamm irgendwie eine Werbung geschaltet in die Türkei für nur 500 Mark für eine Woche oder so. Und da habe ich dann gedacht, ach, rufst du mal an. Und dann haben wir diese Reise gebucht, war auch alles super, ging in Ordnung. Also man hat dann über diese Telefonnummer im Endeffekt, die da im Teletext geschaltet war, nur Kontakt aufgenommen, ne? Also es war wirklich, es war jetzt kein schwarzes Schaf oder so. Hm. Aber diese Reise,
was war da halt, musste man dann anrufen sehr, oder wie lief das?
Genau, du hast angerufen, ich meine, dass ein Anruf war oder ein Fax, ich weiß es nicht. Fax, ich glaube, ein Anruf und dann wurde am Telefon halt besprochen, ja klar, welche Reise wollten Sie denn? Dann hast du genannt, ja, hier Türkei, 500 Mark. Und dann haben sie gesagt, ja, dann kommen Sie mal vorbei und dann machen wir alles weitere hier im Reisebüro bei uns. Und dann sind wir halt irgendwie zum Kudamm gefahren, haben dann Sackgeld auf den Tisch gelegt und haben dann die Reiseunterlagen bekommen. Und diese Reise, so spektakulär, mit wie sie schon angefangen hat mit dem Teletext, verlief dann auch irgendwie immer so weiter. Also wir sind zu dem Zeitpunkt beide noch nicht so oft geflogen, saßen dann irgendwie am, ich glaube, Schönefeld am Flughafen und um uns rum so die Leute mit uns halt, die gewartet haben, dass irgendwie Check-in ist und eine Familie aus Sachsen, da sind sie. Oh. Und die riefen die ganze Zeit nach ihren Kindern und das ging die ganze Zeit immer ganz laut, Stanley, Cassandra! Und irgendwann haben wir dann
das
Stanley
und Cassandra gesehen. Ja.
Genau, dann kamen Stanley und Cassandra von irgendwo angerannt, waren wirklich so zwei bummelige Kinder irgendwie, also es war halt so klassisch, es passte irgendwie alles zusammen und wir dachten schon, oh Gott, die sitzen bestimmt im Flieger hinter uns. War dann auch so, aber sie waren auch im selben Hotel wie wir.
Ach,
das, ging dann halt auch eine Woche so weiter.
Können wir doch gleich so schöne Urlaubsbekanntschaften knüpfen.
Genau, mit denen haben wir dann auch immer irgendwie uns dann, die Eltern waren nicht ganz nett, hat sich dann rausgestellt, mit denen saßen wir dann immer, war ja natürlich all-inclusive der Urlaub. Hm. Mit denen saßen wir dann immer abends irgendwie an der Bar und haben uns gegenseitig unsere kostenlosen Wodka-Lemon irgendwie ausgegeben gegenseitig. Stanley saß jedenfalls im Flieger vor oder hinter uns und bei der Landung öffnen sich ja an den Tragflächen immer irgendwelche Klappen und weiß nicht, was so sein muss. Also Robert kennt sich ja da aus, der fliegt ja auch ganz gerne mal.
Oft und viel.
Und Stanley rief während der Landung, als er sah, dass da sich so eine Klappe öffnete, Mama, da ist ein Teil vom Flugzeug abgefallen und wir wurden dadurch,
oh nein.
Auch, nicht viel, wir wurden dadurch auch nicht viel ruhiger. War aber alles in Ordnung. Dann sind wir irgendwie nachts gelandet, wurdest in so einen Transfer-VW-Bus-Taxi-Dingens dann gesetzt und dann ging es halt nachts bei Regen irgendwie einmal die Küste von Antalya nach Alanya irgendwie Richtung Side oder irgendwo, wie wir da halt auch immer waren. Und an jedem Hotel wurde halt angehalten, dann wurde wieder jemand rausgeschubst und weiter ging's.
Ach, diese Transfers, das sind auch wirklich furchtbare Erlebnisse.
Du hast halt nichts gesehen, es war stockenfinster draußen irgendwie und dann waren wir irgendwie an der Reihe, also wurden rausgeschubst, ja, hier ist ihr Hotel. Und wir standen draußen im Regen vor diesem VW-Bus, der gerade schon wieder starten wollte und sagten, so, guckten uns an, gucken das Hotel an. Nee, ist nicht unser Hotel, weil es war halt, wir standen vor so einem richtigen 1000-Zimmer-Turm irgendwie, wussten aber, dass wir halt in so einer Ferienanlage sind, wo so Flachbauten irgendwie sind, keine Ahnung. Und dann mussten wir halt den türkischen Taxifahrer davon überzeugen, dass er uns da doch weiterhin mitnimmt oder eben doch vielleicht mal zu dem richtigen Hotel fährt. Haben wir dann auch irgendwie hingekriegt und sind dann irgendwie weit nach Mitternacht irgendwie dann irgendwann in unserem Hotel angekommen. Und so zog sich das eigentlich durch diesen ganzen Urlaub. Also es waren immer irgendwelche, wir hatten dann irgendwie einen Ausflug, auch dann mit so einem Hotel-Transferbus irgendwie nach in die nächstgrößere, ich glaube nach Alanya. Unser Taxifahrer vorne konnte man in meinem Rückspiegel sehen, der ist mal eingeschlafen, hat mal so Sekundenschlaf gehabt.
Oh Gott.
Und jeden Tag gab es irgendwie eine Aktion, wo wir gesagt haben, eigentlich wollen wir hier bloß noch weg. Hat irgendwie auch dazu geführt, dass wir aufgrund der Erfahrungen in diesem Urlaub, es sind jetzt halt bloß so diese kleinen Storys, aber alles hat so wenig Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, eigentlich wollen wir auch nicht mehr in die Türkei. Also es hatte eigentlich mit dem Land, eigentlich konnten Land und Leute wenig dafür, aber es war so eine prägende Erinnerung an diesen ganzen Urlaub, dass wir gesagt haben, nee, nicht mehr. Und auch nicht mehr beim Videotext buchen.
Also du weißt schon, dass, also jetzt weiß ich, warum.
Ich sollte von meinem schönsten Urlaub erzählen, ja, ich weiß.
Warum wir eigentlich nie Fragen oder sowas bekommen, weil wir es einfach verkacken mit den Antworten. Nein, ist ja trotzdem, also war es seitdem nie wieder in der Türkei.
Nie wieder im Urlaub. Nie wieder in der Türkei, ne. Und jetzt ist Urlaub für mich eigentlich immer, versuche ich es so zu gestalten, dass es halt wirklich so Erholung, Entspannung und die Kinder.
Und dann war ja.
Wobei ich sagen muss, einer meiner schönsten Urlaube war, oder der schöneren war, ich hoffe, Robert kann das bestätigen, waren immer die Urlaube natürlich mit Robert. nach Irland, letztes Jahr nach Schottland und aber auch letztes Jahr unser Kurztrip nach Brüssel, wo wir dann irgendwie die Ärzte live gesehen haben vor 1900 Leuten. Also es war schon schön. Das waren so meine, also schönste natürlich die Urlaubse mit den Kumpels waren irgendwie dann immer noch die herausragenden, wenn man sich noch dran erinnern konnte an alle Einzelheiten.
Ja, das Traurige ist, also ich kann dir sagen, Türkei ist super cool.
Bestimmt,
da kann man
ja
auf jeden Fall hinfahren. Das Traurige ist, ich habe auch so ein Erlebnis mal auf Mallorca gehabt, weswegen ich auch, und ich habe viele negative Erlebnisse auf Mallorca gehabt, weil ich da immer nur zum Arbeiten hingeflogen bin. Und ein einziges Mal auch mal zum irgendwie so eine Pauschalreise. Diese Pauschalreisen oder diese Art von Reisen, wo man halt dann in so eine Hotelburg gesetzt wird und dieses, also alles, wie du es beschreibst, das ist leider, da ist es am Ende egal, in welchem Land du bist, es ist einfach immer scheiße.
Das stimmt.
Und dann ist es einfach ganz ätzend und dann hast du ganz oft, bist du wirklich da umgeben von so Leuten, die das halt auch so schnell mal eben günstig gebucht haben. Oder es gibt ja auch viele Leute, die wirklich genau das ja auch sehr mögen, diesen cool Service und all das.
Mhm. Aber ja, wenn du dieses Rundum-Sorglos-Paket haben willst, Entschuldigung, dann ist es aber wirklich so, dass du dann doch irgendwie ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen musst, denke ich mal, um dann wirklich ein tolles Hotel zu haben oder ein tolles Buffet, wo man sich so lange den Wanst vollschlägt, bis man mit Bauchschmerzen irgendwie in der Waagerechten liegt. Nein, aber also diese Urlaube mit den Pauschalangeboten, Türkei, Mallorca und so, hat man immer irgendwie gemacht, jetzt ist halt die Kohle noch nicht, also jetzt nach wie vor nicht so locker, aber wo man halt wirklich auch nicht so viel zur Verfügung hat. Und dann hast du eben irgendwie dein 2,5 Sterne plus Hotel genommen.
Landeskategorie.
Und ja, Landeskategorie, genau. Und dann war halt auch nicht mehr so viel zu erwarten wahrscheinlich.
Ja, also das waren auch die Urlaube, die ich mit meinen Eltern in den 90er Jahren ganz viel gemacht habe, ne, wo dann die Mauer offen war und wir dann endlich reisen durften, also nicht nur in die benachbarten freundlichen Länder, sondern auch überall hin. Und da sind dann halt, genau wie du sagtest, also auch teilweise aus eben Geldgründen, weil irgendwann geht es ja dann doch ins Geld, wenn man irgendwie zu dritt irgendwo immer durch die Gegend tingelt. Und dann fährt man halt in so einen Pauschalurlaub und das war dann halt meistens auch so Tunesien, Griechenland und so diese Länder, wo man halt noch nicht war zu DDR-Zeiten und da fährt man dann halt mit solchen Pauschalreisen angeboten. Also wir haben jetzt, glaube ich, nie im Videotext gebucht, aber der Videotext unterscheidet sich ja dann auch nicht so sehr von den Katalogen, die man sich dann nach Hause bestellt und dann im Reisebüro anruft und sagt, hier Reise 5557B hätte ich gerne. Und dann fährt man halt los und genau das kenne ich auch, diese, wo man dann irgendwann um 20 Uhr landet im und dann nochmal anderthalb Stunden Transfer vom Flughafen zum Hotel hat, weil der halt über alle Dörfer fährt und die Leute
in den gerne Hotels nachts.
Ja, genau. Und so, und dass man erst so, also gleich richtig mit einer guten Laune in den Urlaub startet, so die auch überhaupt nicht stressig ist. Und dann halt auch so die Hotelanlagen, wo dann alle zwei Minuten so ein Animateur da herumschleicht und fragt, ob man nicht Minigolf spielen will oder am Pool, weißt du so. Und dann halt die Stanleys und Cassandras um den Kinderbereich vom Pool toben und man auch nicht wirklich Ruhe hat. Und dann alle zwei Tage wird irgendein Ausflug zu irgendeiner Ruine gebucht, wo dann halt auch die ganzen Touristenbusse hingekarrt werden und so.
Das, Sand und Leute.
Genau. Und das sind halt auch ganz viele Reisen mit meinen Eltern gewesen, an die ich mich da erinnern kann, die ich dann auch nicht nur ich, sondern auch meine Eltern relativ schnell hassen gelernt habe dann. Also ich glaube schneller als meine Eltern, aber dann die das dann auch nicht mehr gemacht haben. Ne? Also später dann auch sehr individualtouristisch dann wurden und dann lieber selber irgendwo hingefahren sind, als statt irgendwie mit einem Reisebüro.
Ja, einer meiner Lieblingsfilme übrigens, ne, ist ja Club Las Piranhas mit H.P. Kerkeling, wo genau diese Sachen gut aufs Korn genommen werden. Absolute Empfehlung.
Und das war aber auch, wir waren zusammen, also meine Eltern und ich, damals auf Kos, also hier griechische Insel, ne? Und da war genau diese blaue und gelbe Essensschicht, ne? Also Frühstücks und abends. Da wurde wirklich in Schichten in den Essenssaal gelassen und du durftest nicht, wenn du gelb warst, nicht zu der blauen. Also es war exakt so. Und wo ich da dachte ich so, okay, krass, ist nicht meins.
Aber was war denn dein schönster Urlaub?
Also mein allerschönster Urlaub war tatsächlich die Reise, die ich vor 2 Jahren gemacht habe, Island und Norwegen. Also da
das habe ich mir gedacht, auch, dass du das sagst.
Ja, das hat also da wird so schnell auch nichts drüber hinwegkommen, weil das war wirklich traumhaft so für mich. Und das war halt alleine, das ist natürlich dann auch nochmal eine andere Geschichte. Alleine reisen ist ja immer was anderes als entweder in einer Gruppe oder mit irgendwie oder zu zweit wie Carsten so und Jule unterwegs waren. Und das war halt, also da wird, also ich, auch wenn ich die Reise mit Carsten toll fand, ne, das muss ich jetzt auch sagen, sonst traut er mich wieder. Aber da wird so schnell nichts dran vorbeikommen, vermutlich.
Ja, ist ja klar. Aber das ist eben die Sache, die ich meine, ne? Du bist erwachsen, hast du irgendwie, gut, in dem Fall hattest du auch viel Zeit irgendwie dafür, Geld auch ausreichend.
Danach dann nicht mehr, gewesen. Aber ja, genau.
Ja, aber das ist halt, ich gehe mal davon aus, das kommt bei mir dann wahrscheinlich eher noch, wenn die Kinder dann wieder aus dem Haus sind irgendwann mal, wenn man dann anfängt so, jetzt entdecken wir die Welt.
Jetzt können wir nochmal was anderes machen.
Auf nach Side.
Genau, schön nochmal in Antalya ins Portalhotel. Ja, aber ich glaube, Carsten hat das ja auch so getrennt, ich glaube, also mein schönster Urlaub mit meinen Eltern, damals tatsächlich noch zu DDR-Zeiten, war, als wir das erste Mal nicht an die Ostsee gefahren sind, sondern das war, als wir, habe ich das erste Mal geflogen, das war Varna in Bulgarien am Schwarzen Meer.
Da sind wir mit der Interflug.
Der Interflug hin, genau. Ja. Und das war mein erstes Mal fliegen, was total spannend war, was heute natürlich auch ein bisschen ironisch ist, weil ich ja nicht mehr so gerne fliege. aber das war mein schönstes Kinderferienerlebnis sozusagen, weil das war halt mal was ganz anderes als die ganzen Ferienlager und Ostsee sonst und das war halt auch so spannend alles und das war auch der Urlaub, wo ich das Erdbeben durchgeschlafen habe.
Passiert ja jetzt noch manchmal.
Ja, genau.
Wenn ich noch mal kurz einhaken darf, die schönste Reise dann eben als Kind war bei uns 1990, da sind wir eben auch wieder zelten gewesen, irgendwie auf Rügen dort, Transgenonnewitz oben, mehr oder weniger im Wald, direkt am Strand. Und man hat schon vorher in den Jahren immer irgendwie die Fähre nach Schweden fahren sehen, nach Malmö. Ich komme jetzt nicht drauf, wie heißt
Scandline.
Scandline, ne?
Scandline. Also die gibt es zumindest, ich weiß nicht, ob es die war. Aber.
Genau, ja, also ich denke, vielleicht hieß sie anders. Und auch da in dem Urlaub hast du halt immer wieder diese Fähre dort starten sehen von Sassnitz aus und irgendwie nachdem die eigentlichen 2 Wochen Urlaub rum waren, haben dann meine Eltern gesagt, ey, wir machen das jetzt einfach mal. Wir fahren jetzt halt zu dieser Fähre und fahren jetzt nochmal, verlängern nochmal eine Woche und ging er dann 1990 irgendwie und fahren jetzt eben mal nach Schweden. Und das war natürlich ziemlich spektakulär. Erstmal mit dem Auto auf ein Schiff fahren, irgendwie mit dem Schiff mit so einem Riesenteil irgendwie übers Meer, über die Ostsee, wo man sonst immer nur am Strand gesessen hat oder maximal mal mit einem, weiß nicht, mit dem Krabbenkutter ausgefahren ist oder so. Mit der Luftmatratze und schon Angst hatte, dass man wieder reingeholt wird, wenn man zu weit rausschwimmt. Das war spektakulär. Und dann sind wir halt durch Schweden und ich weiß noch wie heute, wie meine Eltern nach dieser Woche irgendwie ziemlich gejammert haben, wie teuer dieser ganze Scheiß dann nochmal war. Irgendwie 5-mal so teuer wie die 2 Wochen Camping vorher, sicherlich. Ja. Dann sind wir halt auch über Schweden und dann über Dänemark zurück nochmal dann nach Deutschland. Ja. Und zu Hause hat meine Oma gewartet, die eigentlich unser Haus hüten sollte, so ab und zu mal gießen und die wusste nicht, dass wir eine Woche verlängert haben. Weil irgendwie Telefon gab es und meine Eltern haben es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Die haben ihr eine Karte geschrieben, auf der sie das raufgeschrieben haben, die mit uns dann in Berlin ankam, eine Woche später.
Das heißt, ihr wart dann auf allen Interpol-Suchlisten in der Zeit?
Da war meine Oma relativ sauer mit uns.
Komisch.
Ja, genau. So viel dazu.
Los, Anja, schönste Reise.
Ja, also ich habe auch gerade überlegt, das erste Mal, dass ich ein Wegfahren als Urlaub bezeichnet habe und so richtig auch selbstbestimmt Urlaub, also ohne Eltern oder den Einfluss von Menschen, die Geld hatten und erwachsen waren, war erst bei mir so 2013 oder 14, muss ich sagen, weil davor bin ich immer, habe ich nur so Ausflüge gemacht und war immer so verlängerte Wochenenden an der Ostsee oder halt früher eben im
etwa, weil du so viel arbeiten musstest, ne? Du warst ja immer irgendwo Tapeten abkratzen und so.
Ich habe einfach immer viel gearbeitet, ja. Und ich habe, das ist eigenartig. Das ist mir jetzt mal, ich habe da ja lange drüber nachgedacht, oh Mensch, warst ja schon hier und wo du schon überall warst und so. Aber so was habe ich als Urlaub, der schönste Urlaub war dann eben 14 war es, glaube ich, als ich mit einer Gruppe unheimlich guter, lieber, großartiger Menschen, wovon auch ein paar meine Freunde waren und dann auch dort Freunde geworden sind, in die Toskana gefahren bin. Und weil wir einen Freund hatten oder haben, der dort, dessen Eltern da ein Haus haben. Und das halt dann cool. Also man bucht einfach nur den Flug und dann landet man da in Pisa und dann nimmt man sich da ein Auto und dann ist man so eine lustige Truppe von verschiedenen Leutchen und fährt dann da in dieses Häuslein und dann ist man da eine Woche und trinkt jeden Abend schön Dosenbier.
Aber das gibt, da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, ne? Das ist entweder der Anfang zu einem Horrorfilm oder einem Porno.
Nee, das war einfach eine richtig schöne Zeit, vor allem, weil wir alle so entspannt waren und so unser Ding gemacht. Und wenn jetzt einer Porno irgendwo noch was anschauen wollte, dann haben wir diese Ausführung gemacht. Wir haben zusammen immer gekauft. Wir haben uns da jetzt keine riesen Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt, wo wir essen gehen und wann wir essen gehen und wie viel das kostet und so. Auch so dieses erste Mal, also was du auch so beschrieben hast, dass man Urlaub macht, weil man auch mal ein bisschen was, weil man das Geld dafür so hat. Also dieses, ah scheiße, können wir jetzt da hin, oh, kostet das so viel. Ne? Mhm. Das war so, so geil, eine Woche lang einfach alles machen, worauf man Lust hatte und mit mehr und nicht mehr. Und dann haben wir gekocht wie verrückt und gelesen, was ich alles an Büchern in der Zeit gelesen habe. Also da habe ich, zumindest in meiner Erinnerung, war ich da derartig entspannt in der Zeit, dass ich das irgendwie als besonders schönen Urlaub in Erinnerung habe. Und auch danach, das Jahr, waren wir wieder da und dann sind wir von dort mit dem Auto nach Paris gefahren, von der Toskana durch den Mont Blanc durch und in Paris waren nicht gerade Weltmeisterschaft und dann waren wir noch im Stadion und haben Deutschland gesehen und das war alles, also das witzigerweise, obwohl ich ja immer diejenige bin, die sagt, Portugal ist waren immer meine schönsten Urlaubsreisen, was auch irgendwo stimmt und wo ich auch immer wieder hin will, ist das, wenn ich mal jetzt wirklich ehrlich mit mir bin, war es dann doch immer Italien und das so, also das, ja, das war schön, das war einfach schön, so rumfahren und mal auch hier mal schlafen, da mal schlafen, vielleicht da bleiben, vielleicht auch weiterfahren. So, das habe ich auch erst für mich entdeckt, als ich eben schon, Gott, da war ich ja schon 30 oder was? Nee, aber irgendwie so erst schon Ende 20 war. Ja, also das so, dass ich wirklich dachte, ah, hier, das ist so, ist also richtig schöner Urlaub.
Ja. Das ist halt auch das Geniale an Roberts Urlaub. Also wenn man wirklich losfährt und man hat zwar jetzt grobe Ziele irgendwie, die man erreichen will, irgendwie so Etappen, aber ansonsten keine großen Pläne. Das ist halt das, was eigentlich auch so einen richtig guten Urlaub ausmacht, glaube ich, wenn du wirklich entspannt irgendwie durch die Gegend cruisen kannst oder eben irgendwo bist, wo du, weiß nicht. Also das finde ich toll.
Das war auch die Zeit, also die zwei Monate, die ich da unterwegs war, das war auch die Zeit, die ich in jüngster Geschichte, sagen wir mal die letzten 10 bis 15 Jahre, mich zurückerinnern kann, wo ich so entspannt war wie noch nie. Also das war so wirklich so dieses, hat eine Woche gedauert, bis so alles abgefallen ist, aber danach war ich einfach so relaxed und war einfach so, hab mich so treiben lassen quasi. Also natürlich genau, wie du sagtest, mit Zwischenzielen, wo man hin wollte, was man alles sehen wollte, aber im Wesentlichen einfach nur so, oh ja, mal gucken.
Das war aber toll. Schade, dass es so schnell dann wieder weg war mit der Entspanntheit. Ah, egal.
Es ist halt dieser Stress, mit dem ich ständig stehe.
Ja, ich habe halt auch für mich also festgestellt, dieses, wenn man mit guten, mit einer relativ größeren Gruppe, also ich bin jemand, die gerne in einer Gruppe reist. Ich habe das mit dem Alleinereisen letztes Jahr ja mal so leicht versucht, so ein bisschen, da bin ich jedenfalls innerhalb Deutschlands so rumgereist. Das war ganz cool und das würde ich auch wieder machen und gerade mit der Fahrradtour und allem. Aber dieser Urlaub mit einer coolen Gruppe, die man ja auch erstmal finden muss, das macht am meisten Spaß, weil man da in einem Haus, da muss natürlich viele stimmen, aber deswegen da habe ich auch genau diesen Urlaub so als besonders schön in Erinnerung, weil wir, glaube ich, auch so eine tolle Gruppe waren, weil es jetzt nicht nur alleine oder nicht nur zu zweit und irgendwie Pärchen und romantisch oder so, sondern das war irgendwie so ein besonderer Urlaub, wo ich glaube, dass der so nicht mehr wieder stattfinden wird, weil die jetzt alle Kinder haben.
Boah, ich hasse Kinder. Furchtbar. Die ruinieren alles.
Ja, alle. Ey, wirklich alle. Die einen haben sogar schon das zweite. Ich glaube, die
anderen das sind ja noch schlimmer.
Dabei. Ja, ja. Naja.
Aber ich habe auch beim drüber nachdenken über diese Frage, ist mir noch eingefallen, also jetzt nicht so eine, also ich habe ja bestimmt schon mal erzählt, damals, als ich das zweite Mal in den USA war, wo ich dann auf der Rückreise von Rapid City, South Dakota, dann durch diese Vororte von Chicago gecruised bin. Habe ich das schon mal erzählt? Bestimmt, oder?
Nee.
Nö.
Nicht?
Ich wüsste es nicht.
Ich glaube doch. Also das war auch so eine Reise kurz nach der Schule oder kurz nach dem Abi oder noch vorm Abi, ich weiß gar nicht. Irgendwie so um 2000 herum, sage ich mal, war das. Da sind wir dann von, da haben wir verschiedene Leute in den USA besucht, unter anderem in Chicago, die Gasteltern von einer Freundin, von der Freundin, mit der ich damals unterwegs war. Und wollten dann noch eine andere Freundin in Rapid City, das ist da, wo Mount Rushmore ist, besuchen. Mhm. Und sind dann da mit einem Greyhound von Chicago über die halben USA halt nach South Dakota gefahren. Das waren so 23 Stunden Greyhound-Fahrt, was furchtbar war, Gott. Weil diese Busse so unbequem sind und man die ganze Zeit nichts sieht außer Mais und hier Felder, also so Getreidefelder, weil es halt mit mittlerer Westen in den USA, da ist halt nichts. Und das stellte, also wir wollten sie dann überraschen, stellte sich dann raus, dass sie am nächsten Tag, als wir ankamen, zu einem Volleyballturnier nach Kalifornien fahren wollte, so dass wir also 23 Stunden Greyhound-Fahrt für insgesamt so 14-15 Stunden Besuch gemacht haben, weil sie dann los musste. Oh. Und wir hatten auf der Hinreise in diesem Greyhound-Bus jemanden kennengelernt, der auch am nächsten Tag Umzug von Rapid City nach New York, und der hatte uns angeboten, ey, wenn ihr müsst, wollt, keine Ahnung, dann kann ich euch mitnehmen auf der Rückfahrt sozusagen, sodass wir dann nicht wieder mit dem Greyhound-Bus fahren mussten. Und wir sind dann mit dem zurückgefahren tatsächlich, aus eben weil wir nichts mehr zu tun hatten dort in Rapid City. Und die Rückreise hat 3 Tage gedauert, weil wir uns auch Zeit gelassen haben, in Mississippi gebadet und so. Das war auch eine total coole Reise im Endeffekt, in Motels geschlafen. Und Als wir dann nach Chicago zurückkamen, Chicago hat ja so diese Downtown Area, wo halt diese ganzen Hochhäuser stehen, ne, wo auch so die Küste von am See ist und so. Und dann noch so Suburbs drumherum. Und im Norden, wo wir waren, das sind so wirklich die absolut reichen Gegenden. Also da stehen halt die Häuser, da, die hast du noch nie gesehen, ne? Also so groß und wahnsinnige Gärten noch drumherum und halt auch so am Ufer von dem See, der sich da so lang schlängelt und so, also wahnsinnig reiche Gegend. Und da war das Haus, wo wir Teil unseres Gepäcks gelassen hatten, weil wir eigentlich bei denen zu Besuch waren. Und wir wussten aber nicht so genau mehr, in welchem Suburb das ist. Wir wussten nur die Straße und die Hausnummer. Und das Problem, was wir damals noch nicht erkannt hatten, war, dass diese Straße sich durch alle Suburbs schlängelte und die Hausnummern von Bezirk zu Bezirk neu anfingen.
Ach, du Scheiße.
So dass wir also diese Straße gefunden haben, dann lang gefahren sind und immer geguckt haben, ist das jetzt das Haus? Das heißt, wir haben so alle 200, 300 Meter angehalten, haben geguckt, ist das das Haus? Nee, wieder rein ins Auto, weitergefahren. Und das hat nicht lange gedauert, bis wir die Aufmerksamkeit der Polizei auf uns gezogen haben, weil der Typ halt, wie gesagt, der zog um. Das heißt, wir sind mit einem relativ großen Van da lang gefahren, der voller Möbel war und guckten alle 300 Meter nach Häusern und waren augenscheinlich fremd, so, also das ist so, verdächtiger geht's nicht mehr, ne?
Oh Gott,
und irgendwann hielten uns dann so 3, 4 Cops auch an, Autos, ne, also 3, 4 Autos, das heißt also insgesamt 6 ja. Leute, die dann da ausstiegen und uns dann festhielten und wir versuchten dann zu erklären, hey, wir sind aus Deutschland und suchen unsere Gastfamilie sozusagen, weil die noch Gepäck haben und so, hat dann auch irgendwann hat sich das auch erledigt und sie haben uns geglaubt und uns da auch hingebracht, wo wir hin wollten. Und so, also alles gut. Was mir dann aber aufgefallen ist, also das war jetzt die Vorgeschichte, ne? als ich darüber nachgedacht habe über diese Frage, und dann kamen mir auch diese Erinnerungen alle wieder ins Gedächtnis, weil ja jetzt gerade im Moment so in den USA vor allem, aber auch in Deutschland diese ganzen Black Lives Matter Proteste sind und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich immer eine ganze Zeit lang brauche, um solche Sachen in Kontext zu setzen für mich, weil ich als weißer Mann sowas halt nicht erlebe. Also ich habe halt nicht diese Erlebniswelt, die schwarze Mitbürger haben. Hm. Nicht in den USA und nicht hier. Und da ist mir aufgefallen, das Ding, dieses Ereignis, ist im Prinzip so, ne, wir sind als Weiße da durchgefahren, wurden von der Polizei angehalten, relativ auch schon als Weiße aggressiv. Und zum Glück in einer Zeit, in der die Cops in den USA noch nicht irgendwie so hochgerüstet waren, dass sie im Prinzip eine Privatarmee darstellen und so. Aber es hätte gut sein können, wenn wir schwarz gewesen wären, dass das nicht die lustige Geschichte gewesen wäre, wie wir damals von der Polizei angehalten wurden, sondern das wäre vielleicht die Geschichte von meinen Eltern gewesen, wie sie damals ihren Sohn verloren hätten, ne?
Ja.
Wenn ich schwarz gewesen wäre und so. Und das ist mir so ein bisschen dann durch den Kopf gegangen, dass das genau der Unterschied ist, um den es da teilweise auch geht, ne? Also, dass wir halt als Weiße können auf sowas zurückblicken war zwar trotzdem erschreckend auch, aber halt im Endeffekt relativ harmlos, weil wir konnten uns erklären, wir wurden halt nicht sofort, also wir wurden verdächtigt, aber es wurde dann relativ schnell auch klar, dass wir nicht die waren, für die wir da gehalten wurden. Aber wenn wir schwarz gewesen wären, wäre das vielleicht alles ganz anders gelaufen.
Ja, das ist wirklich krass. Aber du hast recht.
Ja, jetzt habe ich die Stimmung schön wieder runtergezogen, ne?
Na toll. Soll ich nochmal von Stanley und Cassandra?
Ja. Na, ja. Ja, ist mir was eingefallen dabei.
Also ich bin da auch, als ich einmal in meinem Leben in den USA war und ich irgendwie am Steuer, ich weiß leider nicht mehr, ob ich wirklich auf die Idee gekommen war, ein kleines Bier trinken zu wollen oder so, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich irgendwas Lapidares. Ich bin gerade gefahren und machte irgendwas, ach schade, ich weiß es leider nicht mehr, aber ich weiß so, dass mein Freund halt, mit dem ich da im Urlaub war, dass der immer gesagt hat, ey, das kannst du nicht machen, da musst du mal ein bisschen aufpassen, wir sind in den USA, ey, die Polizei. Egal, was ich gemacht habe, war der so
nervös.
Eigentlich war der immer nervös, also auch so, nicht dass, also in seinem Fall, also auch, wahrscheinlich wäre es uns wirklich besser ergangen, wenn wir in irgendeiner Form, weil wir weiß sind. Aber so an sich, so dieses, mir war das auch, da habe ich zum ersten Mal gedacht, ach krass, in den USA ist es mit der Polizei, glaube ich, ist es halt wirklich gleich alles so ein bisschen anders. So, du kannst da nicht, du wirst da, also da kommt keiner und sagt, guten Tag, Mensch, na, was machen wir denn hier und gib mal Führerschein und Fahrzeugpapiere oder so, sondern es ist dann immer gleich so eine, der wusste das, weil er auch schon in den USA auch als Austauschschüler war und so, also der hatte schon seine Erfahrung mit der amerikanischen Polizei gemacht und deswegen habe ich ihm dann auch irgendwann geglaubt, ich weiß leider nicht mehr, was so die Sachen, die ich niemals hinterfragen würde, ob ich deswegen von der Polizei in Berlin angehalten werden würde. Ja. Das ging jetzt nicht wirklich darum, ob ich eine Dose Bier trinke, sondern was viel harmloseres, was ich leider alles nicht mehr weiß. Mhm. Da hat er dann immer gesagt, nee, ey, mach das nicht und hier pass auf und so nicht und oh. Und der war die ganze Zeit, hatte der Angst, dass wir in irgendeine scheiß Polizeikontrolle kommen.
Ja, das ist auch ein Unterschied. Also ich weiß, ich habe jetzt nur mit der Polizei in Amerika nur diese eine Erfahrung, aber das war tatsächlich schon so, da du wirst halt sofort angebrüllt und die Konfrontation gesucht und es ist auf jeden Fall, also der Modus operandi ist da einschüchtern und dann von da aus weiter, ne, und in die paar Mal die Gelegenheiten, in denen ich in Deutschland mit der Polizei zu tun hatte, da war es schon so eher so, ja, was meinen Sie denn, warum wir Sie angehalten haben oder so? Was haben wir denn falsch gemacht?
Sie wissen schon, dass Ihr rechter Blinker nicht.
Ja, genau so. Das war schon ein Unterschied. Also ist schon eine ganz andere Herangehensweise. Da kann ich schon nachvollziehen, warum man da nervöser ist, wenn man.
Aber guter Einwurf in Deutschland. Also ich fahre halt auch irgendwie, keine Ahnung, 15.000 Kilometer mehr oder so, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal von der Polizei irgendwie angehalten worden bin.
Du fährst ja auch vernünftig.
Also jetzt ich fahre jetzt auch selten mit 120 durch die Stadt oder sowas, aber das war dann wirklich mal irgendwann abends, wenn du irgendwo, keine Ahnung, noch durch die Gegend gefahren bist und dann irgendwo in Köpenick stand dann einfach mal so eine Kontrolle, weil irgendwo gerade irgendwas los war, die sich dann angehalten haben und dann haben sie was getrunken und da war total witzig, weil wir hatten noch 3 Leute irgendwie im Auto und ich so, ja, 2 Cola. Na, steigen Sie im Auto. Ja.
Wir haben wieder einen. Wir haben wieder einen Scherzkeks.
Genau. Dann musste ich den Kofferraum aufmachen. Dann musste ich zeigen, ob mein Sanikasten noch aktuell ist und nicht abgelaufen. Dann hat er mich drauf. Dann wurde er wieder freundlich. Dann hat er gesagt, ja, gucken Sie mal hier, die Sanikästen mit der DIN-Nummer XY, die sind schon abgelaufen. Da müssten Sie jetzt mal den neuesten sich holen. Und da ging das gerade los, dass man diese Rettungsdecken, diese silber-goldfarbenen dabei haben musste und so. Und die brauchen Sie jetzt auch und so. Aber erstmal hat er mich aussteigen lassen und das war schon sehr unangenehm.
Das war die Strafe.
Das hätte ich jetzt in Amerika auch nicht gemacht.
Ja, nee, genau. Der kommt da auch, glaube ich, nicht so richtig gut an. Ja. Obwohl es da wahrscheinlich auch, also es natürlich ist immer eine Frage, wie man mit denen umgeht, ne? Also wenn man freundlich zu denen ist, dann ist da meistens auch, also jetzt nicht in den USA, sondern hier, dann habe ich die Erfahrung gemacht, sind die auch freundlich, gehen die auch nett mit einem selber um, es sei denn, sie haben selber einen schlechten Tag oder so, keine Ahnung, kann ja immer sein. Aber ich weiß nicht genau, ich würde es halt in Amerika, also wie gesagt, alles nur auf einer Erfahrung basierend und die war jetzt nicht wirklich normal, würde ich mal denken. Also es war kein Traffic Stop oder so, aber da würde ich halt sowas auch nicht machen. Ne? Da würde ich nicht irgendwie riskieren, einen dummen Scherz zu machen, der in dem Moment für mich witzig ist, aber für den Cop eventuell nicht so.
Ich bin noch nie in meinem ganzen Autofahrerleben von der Polizei angehalten.
Echt noch nie? Nicht mal so eine ganz normale, also nicht mal, dass du dir irgendwas zu Schulden hast kommen lassen, sondern ganz normale Verkehrskontrolle oder so?
Noch nie.
Krass.
Also selbst wir hatten bei uns in unserem alten Büro hier in Friedrichshain ein Mediaspray, da wo viele junge Leute arbeiten, im Medienbereich arbeiteten, ja. Da gab es eine Zeit lang so Kontrollen, das hat mich auch, das hat halt auch die Kollegen immer wahnsinnig genervt, die kommen halt von der Arbeit und wollen vom Gelände runter.
Aber stimmt, auf der Straße da davor, ne?
Strahlauer Allee, ja, genau, immer so eingekascht. Und das haben die bei mir nie gemacht. Also generell, ich meine, ich hatte tatsächlich auch einfach 90% männliche Mitarbeiter oder Kollegen. Aber es ist halt nie einer Frau passiert von unseren Kolleginnen. Es hat nie eine berichtet, dass sie auch in diese Kontrollen gekommen ist, während andere von unseren Kollegen sogar öfter kontrolliert wurden. Wo der dann auch mal gesagt hat, ey, was glauben die denn? Ich komme hier von der Arbeit und bin völlig zu oder was? Warum immer diese ganzen scheiß Kontrollen? Ich komme von der Arbeit.
Na, das sind ja so Medientypen, da weiß man doch, wie es läuft.
Ja, wahrscheinlich. Und das fand ich, dass mir schon öfter passiert, dass ich wirklich viele Männer, also ich wüsste jetzt spontan auch keine Frau, die mir erzählen kann, dass sie mal in so eine Kontrolle geraten ist oder dass wir da mal uns drüber ausgetauscht hätten. Ich kenne das tatsächlich auch nur von Männern. Also meine Mutter, die ist allerdings auch, ich will ja nichts Schlechtes über meine Mama sagen, aber die ist zu Recht mal angehalten worden.
Die fährt wie eine Sau, eine Sacksau.
Aber sonst, ich bin ja mit meiner Mutter mein ganzes Leben mit meiner Mutter Auto gefahren. Also wir haben das nie, wir wurden nie angehalten oder irgendwo rausgewunken oder kontrolliert oder irgendwas, noch nie.
Das ist aber auch, also ihr seht wahrscheinlich einfach so zu unschuldig aus.
Das kann sein, ja, aber da ist auch wieder Vorurteile, ne? So, ja.
Aber so positive, nette, ist das nicht okay dann?
Das, natürlich profitieren wir davon, ne? Aber genau. Weil wir so lieb und nett aussehen, aber dass wir eigentlich Drogen schmuggeln, weiß keiner.
Jetzt ja.
Oder was auch immer.
An die Polizisten, die zuschauen, was immer sie tun, nicht hinten im Radkasten gucken.
Nee, ich will damit nur sagen, ich habe gar keine Erfahrung, wie das so ist, in so einer Polizeikontrolle zu kommen oder überhaupt mit einem Polizisten zu reden. Weiß ich gar nicht, wie die so sind. Außer auf Demos, da habe ich schon oft mit Polizisten.
Da sind sie ja immer sehr nett.
Gibt es ja das Antikonfliktteam.
Genau.
Und die sind ja dafür da, dass sie sich mit den Demonstrierenden unterhalten. Und dann, da habe ich schon einige Gespräche geführt, ja. Aber sonst nicht. Naja. Da war noch eine zweite Frage.
Genau.
Von der Tine.
Was war die? Ach, hier, Sekunde, ich muss ja noch kurz scrollen. Welche Sportart findet ihr am schrecklichsten? In Klammern zum Anschauen und auch zum Selbstausüben. Ich glaube, hatten wir das nicht auch letztens schon? Also zumindest ich hatte doch schon mal gesagt. Also zum Anschauen, Sportart auf jeden Fall Stand-Up-Paddling. Sieht einfach so lächerlich aus, ich komme da nicht drüber weg.
Das verstehe ich nicht. Das finde ich ein bisschen frech.
Ja, na und? Lass mich doch auch mal frech sein. Sonst bist du.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja wirklich jetzt. Also, ich probiere das nächstes Wochenende übrigens mal aus.
Ich habe ja nicht gesagt, ich verstehe jeden. Ich habe ja auch schon aus verschiedensten Kreisen Feedback zu meiner Stand-Up-Paddling-Abneigung bekommen. Und alle sagen mir immer, das ist total lustig, das macht total Spaß. Darum geht's mir nicht. Es geht nicht darum, ich verstehe jeden, der daran Spaß hat und gönne euch auch den Spaß. Ich finde einfach, es sieht so lächerlich und albern aus, ich komme da nicht ran.
Also ich kann mir vorstellen, dass ich es mir bei Anja lieber anschauen würde als bei Robert.
Ja gut, okay, aber das trifft es für jede Sportart zu, glaube ich.
Aber jetzt mal, Robert, so wenn du jetzt, ich sag mal, Sport im Fernsehen, in der TV-Übertragung,
ja,
als Entertainment, was ist da für dich das Schlimmste? War das das Schlimmste oder das Schönste?
Schrecklichste. Also Schlimmste. Ja, ich weiß nicht, es gibt so relativ, also ich kann mich, glaube ich, erstmal, und sei es auch nur aus Neugier, mit fast allen Sportarten, die im Fernsehen übertragen werden, anfreunden. Und irgendwann wird es dann halt langweilig. Nicht wirklich schrecklich, aber langweilig im Zweifel. Und dann gucke ich es dann nicht mehr.
Also für mich war schon immer ein Graus Dressurreiten.
Okay. Das hat da hast recht.
Das finde ich halt für mich, also ich habe mit Pferden nicht viel am Hut. Im Gegenteil, ich habe eigentlich ziemlich viel Respekt, gerade von den ganz großen Tieren. Die sind meistens relativ groß.
Ja.
Sorry an alle Pferdeliebhaber, aber und dann halt dieses Dressurreiten ist für mich langweilig. Also ich finde, das ist bestimmt ein ganz krasser Sport, wo man unglaublich viel leisten muss und vor allen Dingen auch das Pferd. Aber ich finde es halt mega langweilig zum Angucken. Und was ich auch irgendwie, also man hat bei Olympischen Spielen oftmals halt immer so Randsportarten, ne, die dann so aufploppen, die man so normalerweise im täglichen Fernsehen oder so, weiß nicht, in Übertragung nicht haben würde. Zum Beispiel Handfeuerwaffen abschießen. So, da gibt es doch auch irgendwie Pistolen schießen, ja, irgendwie, wo die ganz schnell hintereinander ihre, keine Ahnung, 6 Schuss abfeuern und dann wird irgendwie die Zielscheibe eingeblendet. Und das ist halt so, ja, ich bleibe irgendwie aus Faszination wahrscheinlich hängen, aber es ist halt nichts, was mich irgendwie so total weghauen würde vor Spannung. Es ist halt so, man sieht da die Damen und Herren schießen und dann wird halt irgendwie die Scheibe eingeblendet und so, Treffer oder nicht oder keine Ahnung, Punkte.
Tontaubenschießen.
Zum Tontaubenschießen. Na, das ist aber auch schon wieder lustig irgendwie. Aber genauso sinnlos irgendwie. Ja. Das sind dann ja die Sachen, die beim Zugucken wirklich langweilig sind, aber vielleicht ja Spaß machen, wenn man es selber ausprobiert. Also auch so hier Bogenschießen und sowas. Aber ja.
Aber ich glaube, das ist halt, genau, wenn man das selber macht, ist, glaube ich, alles nochmal was anderes, ne? Das ist dann, wenn man da selber emotional investiert ist, dann ist es, glaube ich.
Aber vielleicht kann man das ja auch verbinden. Stand-up-Paddling und Zielscheiße.
Biathlon, Stand-up-Paddling. Stand-up-Paddle, Biathlon. Das gibt's noch nicht. Ja. Das müssen wir noch machen.
Ja, wahrscheinlich hat es irgendwie bei ProSieben gab es doch bestimmt schon so eine Show.
Und dann noch am Ende springst du noch in Wok oder so. Aber das wäre dann auch eine neue Hipster-Trendsportart. Das können wir hier auf der Spree nochmal machen. Da Molecule Man, da hängen wir ein paar Zielscheiben rein in die Löcher da und dann können sie dann auch ein Biathlon machen mit.
Und ja, aber ich und selber machen war ja auch noch die
schrecklich Frage. zum selber aus. Also ich muss nochmal, während Carsten überlegt, ich bin da habe ich nämlich gar nicht gedacht, weil das irgendwie alles für mich nicht so richtig Sportarten sind, weil man ja da auf andere angewiesen ist. Aber tatsächlich beim Zugucken, so alles, was so Dressurreiten und so Pferdesportarten angeht, ja, würde ich unterschreiben, ist, glaube ich, mit am schrecklichsten. Genauso wie zum Beispiel auch Formel 1 oder so. Also für mich persönlich. Weil es einfach so stinklangweilig ist und ich keinen Sinn für Autos habe, dass ich irgendwie daran irgendwelchen Spaß sehen würde.
Bei Formel 1 muss ich ja sagen, dass ich in den 90ern, als dann irgendwie Michael Schumacher so aufploppte und irgendwie gehypt wurde im Fernsehen, RTL hat dann ja auch übertragen irgendwie oder macht es noch, keine Ahnung, dass ich dann auch irgendwie mal hängen geblieben bin und das dann total spannend fand und bei uns auch so der Freundeskreis, da gab es auch verschiedene Leute, die dann auch nachts aufgestanden sind und fand ich irgendwie spektakulär, bin ich auch mal nachts aufgestanden, hab mir dann irgendwie die Übertragung
aus Australien, genau.
Ja. Und bin dann da auch irgendwie mal so eine Weile hängen geblieben. Das kann irgendwie spannend sein. Aber nachdem ich es jetzt irgendwie mal, also das ist dann sehr schnell wieder abgeebbt, jetzt irgendwie 10 Jahre später mal wieder reingeschaltet habe oder hängen geblieben bin, dachte ich so, warum hast du damit so viele Stunden vergeudet? Zum selber machen ist bei mir alles ein Problem, was mit Ausdauer zu tun hat. Das ist ganz schlimm. Ich fand im Schulsport schon schlimm, wenn wir irgendwie da 1000 Meter rennen mussten und das ist immer noch problematisch für mich. So Bahnen, Schwimmen oder so, das geht, aber selber machen, Ausdauer, irgendwie ist nicht meint.
Also ich glaube, wenn wir auf Schulsport zurückgreifen dürfen, dann Stangenklettern. Stangen und Seilklettern.
Stangenklettern, ey, stimmt, das war so scheiße. Oh Gott, wieso muss man sowas überhaupt machen? Ja. So eine Scheiße.
Aber
wie die auch gestunken hat.
Ja, furchtbar. Vom Hautabrieb von den 20 Leuten, die vor dir schon da waren und auch nicht geschafft haben, hochzukommen.
Hier, nimm mal Magnesium. Die schlimmsten Sportstunden waren noch die, wo du reingekommen bist in die Turnhalle und da waren die Geräte, also für mich, da waren die Geräte aufgebaut, alles, was in den Geräten zu tun hat. Aber für mich eigentlich der Schultag gelaufen, so, da dachte ich so, okay.
Reck war auch ganz, ganz furchtbar.
Oh Gott, stimmt. Oder du bist reingekommen und hast gedacht, ah, puh, okay, keine Geräte. Und dann hat der Lehrer oder die Lehrerin gesagt, so, und jetzt alle die Geräte aufbauen. Ja, und genau.
Was ich immer mochte, war Bockspringen und so, das Pferd und so. Das fand ich immer ganz
lustig. Ah, siehst du wieder, Pferdesport, schlimm.
Stimmt.
Nee, also habe ich auch gehasst. Ich bin einfach eine Pfeife gewesen, immer ängstlich. Und das Schöne ist, mein Sohn ist jetzt genauso. Und der muss keine Angst haben, dass er zu mir kommt und sagt, ich habe mich das und das nicht. Ich sage mir, ja, versuch, was du kannst, was du willst. Da ist aber auch das Schlimme bei meinem Sohn zum Beispiel, da ist kein Sportlehrer, und das war bei uns anders, der das nochmal vorturnt. Also der dann mal sagt, hier ist der Parallelbahn und so macht er irgendwie einen Oberarmstand oder so.
Aber ist das nicht der Sinn eines Sportlehrers?
Ja, an der Grundschule, wo er ist, da gibt's irgendwie keine ausgebildeten Sportlehrer. Jedenfalls hatte mein Sohn nie einen. Und da ist dann eher so, dass er immer so ein paar Klassenprimeln gibt.
Klassenprimzahlen.
Ja, der erste, der dritte, der siebte und so weiter. Und die dürfen dann mal vorturnen, weil die können das auch so ein Kopfstand oder die Rückwärtsrolle, die einfachen Sachen, wie man vermeintlich einfachen Sachen, wo man sich aber auch irgendwie eine Querschnittlähmung holen kann, keine Ahnung. So, und dann Genau, und dann hat der keine Ahnung, Johannes das dann vorgeturnt und jetzt ist mal der Sohnemann dran. So, und dann sagt er dann auch so, aber ja, versuch's doch einfach mal. Geht aber nicht. Und dann sitzt du hier zu Hause und versuchst deinem Sohn irgendwie einen Kopfstand beizubringen. Weißt du so?
Mach erst gegen die Wand und dann irgendwann gehen wir einen Meter nach links.
Ich finde es ehrlich gesagt skandalös. Ja, ich finde es ultra schlimm, dass dein Sohn nicht einen Lehrer hat für dieses Fach Sport, der ausgebildet ist und der die richtigen Handgriffe auch hat und der dann, also, das verstehe ich gerade gar nicht. Das ist mir ein einziges Rätsel.
Ja.
Ich habe in meinem Jahrgang an der Uni war ich ja leider mit ganz vielen Lehramtsstudenten zusammen. Da waren richtig viele Sportstudenten, die nämlich Sport und Erdkunde gemacht haben, weil das ja das irgendwie klassische besonders eine ganz klassische Mischung bei denen ist. Und da, also es gibt da eigentlich besonders viele Sportlehrer. Das kann doch nicht wahr sein. Wo sind? Warum? Also ich bin
wir sind ja in der Grundschule dort nicht. Also sie haben jetzt da irgendwie einen Sportlehrer gehabt, aber er hat immer erzählt, es mussten dann die anderen Schüler vorturnen, die es irgendwie. Bei uns gab es zum Glück immer schon, weiß nicht, zu DDR-Zeiten die 4 oder dann nach der Wende die 5, wenn man sich einfach nur auf den Parallelbahn draufgesetzt hatte.
Genau, wenn man es mindestens versucht hat. Das hat nur auch immer.
Ich habe dann zum Glück die Sportnoten wieder ausgleichen können, wenn es dann irgendwie um, keine Ahnung, irgendwelche Ballsportarten ging oder so, wo man dann doch mal nicht so viel, hier wirf mal 5 Mal auf den Korb und wenn du 9 Punkte machst, dann ist gut oder so, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ich hatte im Schwimmverein, also da habe ich sogar Geld für bezahlt, war meine Mutter, 1,50 Mark, glaube ich, im Monat. Und da hatten wir einen Trainer und eine Trainerin, die nie ins Wasser gegangen sind, um uns mal zu zeigen, wie man das eigentlich macht. Das fällt mir jetzt tatsächlich auch gerade ein. Aber die Trainerin, die war auch irgendwie eine DDR-Supermeisterin. Also die war sowieso die allerbeste Schwimmerin damals oder so. Und der Trainer, den ich dann auch mal zwischendurch hatte, der war leider halt auch so das Gegenteil von sportlich. Der stand immer heimlich hinter der Turnhalle und hat geraucht. Der Schwimmhalle und hatte so ein gelbes Oberlippenbärtchen.
Ja, sehr schön.
Nikotin. Ja. Und hatte einen riesen Bierbauch, also so eine dicke Murmel, die er so.
Wie man sich halt so einen Sportlehrer so vorstellt, ne?
Ich glaube, wir hatten denselben Sportlehrer.
Und der, ich weiß leider gar nicht mehr, aber der, ich weiß auch noch, wie er heimlich da immer gedacht hat, dass man ihn nicht sieht, wie er da heimlich raucht. So, jetzt schwimmt man hier die und die ein paar Bahnen und er steht halt
ich bin ja
nach 5
Stunden wieder da.
Er stand aber schon hinter der Scheibe, um zu sehen, wie wir dann so schwimmen. Das ist so eine typische DDR-Schwimmhalle auch da in der Holzmarktstraße. Ich glaube, die gibt's immer noch. Und das ist wirklich, wo ich auch immer gedacht habe, also ich hatte auch einfach keinen Respekt vor dem. Und der wollte immer von mir lauter Leistungen, hat der immer abverlangt. Ich sagte, nee, also ganz ehrlich, Kumpel, so nicht. Zeig dir erstmal selber, was du kannst. Aber stimmt, unsere Schwimmlehrer, die sind mit uns nie, also die sind nie im Wasser gewesen. Also außer im noch zu Seepferdchenzeiten, ja, also da kann ich mir kaum noch dran erinnern, aber das da war nicht schon auch mal mit dem Wasser.
Aber DDR-Schwimmlehrer waren sowieso, ne, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt in irgendwie unserer 10. Sendung, glaube ich, oder so. Ich habe mich ja jahrelang, also ich war noch relativ jung, deswegen so viele Jahre können es nicht gewesen sein, aber jahrelang nicht ins Wasser getraut beim Schwimmunterricht, ne, in den ersten, zweiten, dritten Klassen und so. Und irgendwann, wie ich dann später rausgefunden habe, war das in Rücksprache mit meiner Mama, hat meine Schwimmlehrerin mich dann einfach reingeschmissen. Ich stand immer mit als einer der Einzigen am Beckenrand, habe mich nicht ins Wasser getraut, während alle anderen Schwimmunterricht hatten. Ich glaube, es war erste oder zweite Klasse. Und dann haben sie irgendwann, nachdem das dann wochenlang so ging, hat sie mich einfach reingeschmissen. Was ich auch so, ich kann den Reflex nachvollziehen heutzutage so. Ich würde auch irgendwann meine Geduld verlieren mit irgendeinem so Deppen, der sich nicht ins Wasser traut. Aber so rein pädagogisch, weiß ich nicht.
Weil schwierig. Du den Grund und Boden verklagen.
Wahrscheinlich.
Ja, das haben bei uns auch viele gemacht.
Und vor allem hat meine Mama das gut geheißen, ne? Die hat das so abgenickt, so wie bei der Mafia, so, ja, komm, rin.
Ja. Ich bin ja froh, dass sie das vorher tatsächlich mit deiner Mutter auch besprochen hat, weil ich hatte im Schwimmverein ein paar Mädels und ich glaube auch Jungs, also bei mir ist halt genau das Gegenteil. Ich glaube, ich bin schon seitdem ich irgendwie 2 bin oder so, konnte ich schwimmen. Also bei mir ist irgendwie ganz, hat das ganz extrem früh angefangen, weswegen, glaube ich, meine Mutter auch gedacht hat, das müssen wir fördern. Die kommt in den Verein. Die wird noch einer, die zieht's durch. Und da fand ich das auch immer schon so krass. Also ich habe das so als Erinnerung, wie ich halt geplanscht bin und total problemlos. Ich hatte ja irgendwie dann auch diese ganzen Pässe, Gold, Silber, Bronze und was man da alles kriegen konnte und Seepferdchen 1, 2, 3. Und da gab's aber ein paar, die waren mal ein paar Jahre zurück. Im Gegensatz zu mir. Und konnte das auch mal so ganz schlecht nachvollziehen, aber ich weiß auch noch, wie die dann teilweise reihenweise reingeschmissen wurden und die einfach, also die sind danach so traumatisiert, die haben geheult, ja, geschrien, alles. Ja. Das hat mir so weh getan zu sehen, wie diese kleinen anderen Persönchen.
Einer davon war ich.
So gelitten haben, das weiß ich noch ganz genau, wie ich so gedacht habe, scheiße.
Ja. Also scheint
boah,
das
sind die krass,
gang und gäbe gewesen zu sein.
Die schmeißen die einfach rein. Ja. Naja, und also das fand ich, also das war ja richtig schlimm. Danach hatte ich auch so, dann habe ich immer alles gemacht, was die Trainerin gesagt hat, als ich das
habe. Ist auch wieder bei der Mafia, ne? Du bringst ja einen von deinen Gefolgten um, damit genau, alle anderen nie wieder außer Reihe tanzen.
Ja, ich habe da alles gemacht. Das war, boah. Aber ich finde sehr viel Sport zum Ansehen übrigens wahnsinnig langweilig. Und ich bin auch da super traumatisiert von meiner Oma, die immer schon viel Zeit vorm Fernseher verbracht hat und besonders viel Zeit innerhalb von Olympischen Spielen, ob Winter oder Sommer, scheißegal. Tour de France immer durch die Bank weggeschaut.
Das habe ich früher mit meinen
und
Eltern
noch
auch mal geguckt.
Alle Meisterschaften. Das Einzige, was sie nie mit mir geschaut hat, erst später dann, war Fußball. Und weswegen ich auch ein bisschen glaube, dass ich heute ja eigentlich sehr, sehr, sehr gerne Fußball schaue und es immer noch auch bewusst einschalte.
Weil das noch nicht
und
genug geguckt, dass das hier langweilig geworden wäre.
Stadion, nee, aber auch, ich weiß nicht, aber weil Oma, alles was Oma, auch Skispringen, ich dachte mal so, oh, Oma, Skispringen, ist das dein Ernst? Von diesen magersüchtigen Männern da, wo es die ganze Zeit nur darum geht, dass sie irgendwie nicht, und dann auch überhaupt, dass es immer Männer waren, ich habe das halt nicht verstanden, und Rodeln ist immer exakt dasselbe, du siehst einfach 20, 30 Mal hintereinander dasselbe Bild, nur dass die andere Anzüge anhaben. Und das, also, das ist wirklich, oh Gott, also Rodeln und Bob-Dingens und warum heißt das eigentlich Bob und was soll denn das alles?
Warum liegt da eigentlich Stroh?
Das Einzige, was ich gut fand, war wirklich Biathlon, so diese Kombination aus schnell und schießen und das musst du schaffen, und dann gibt es eine Strafminute oder Strafrunde und so. Das hatte irgendwie so eine, das dadurch, dass ich innerhalb dieser Sachen da immer so viel verändern konnte und dann so wirklich spannend geblieben ist, fand ich das immer auch alles gerade, was so Einzel, so Tennis, boah, da ist immer eine Stimmung, nämlich keine. Ferrari, Formel 1, ey, die ganze und diese ganzen Auspuffgase, und ich finde das alles so bäh. Ich gucke wahnsinnig gerne schon so, also gucke ich auch gerne, ist ja halt so Mannschaftssportsache oder da, wo halt was los ist. Also wenn, wo beim Basketball an der Seite die Leute Krach machen oder meinetwegen sogar Super Bowl, obwohl ich das einfach nicht verstehe, das Spiel. Aber das ist, da, wenn irgendwie da noch so drumherum so Entertainment ist, dann finde ich das halt, dann finde ich das cool. Dann gucke ich mir das echt gerne an.
Aber das ist doch der komplette Gegenentwurf zu dem, was wir bei unserem Rumpelfußballverein so mögen, oder? Also das halt wenig Entertainment drumherum ist und keine Halbzeit.
Nee, das Entertainment machen doch unsere Jungs, also machen wir doch, also wir gehen doch dahin.
Genau, aber das widerspricht ja dem, was du gerade erzählt hast, was du gerne guckst, dann. Also Super Bowl ist doch genau der Gegenentwurf zu dem, wie wir Fußball gucken. Im Stadion zumindest.
Nee, ich meine das Entertainment, was die Fans haben.
Ach so,
also dieses, dass man da halt ist und man hat selber auch als Fan oder als jemand, der da, man zelebriert das so. Man das entweder stimmt. Man säuft da oder man frisst oder man
trinkt. Oder man furzt.
Man schimpft.
Das war es dann auch schon an Möglichkeiten.
Oder wie mein Papa immer, Attacke! Jedes Mal steht er da und ich so, oh Papa, ey, Attacke! Und ich mag das so, dass da so eine Stimmung ist, die, ob der jetzt auf dem, also so, dass du hast trotzdem so eine schöne, also du gehst danach, also das ist natürlich jetzt auch, vor allem wenn man vor Ort ist, das ist natürlich nochmal ein großer Unterschied, ob die jetzt da verlieren oder gewinnen. Ja. Ne? Du sagst jetzt, gehst jetzt trotzdem nicht nach Hause, sagst, war das jetzt eine richtige Scheiße, sondern es war irgendwie ja trotzdem nett.
Ist was anderes, wenn man das mit anderen erlebt, ne? Das ist richtig, ja.
Ja, und auch so dieses, dass man halt auch so Krach machen kann. Und das finde ich zum Beispiel, ich verstehe nicht, warum beim Tennis immer alles so scheiße ruhig ist und alle da immer ganz ernst gucken.
Na, weil der Roger Federer sich konzentrieren muss.
Ja, natürlich. Stimmt. Aber die schreien immer rum da unten.
Die sind ja auch auf dem Court. Deswegen man da ist. Aber ich glaube, ich kann das nachvollziehen, weil ich glaube auch jetzt, wo die ganzen Geisterspiele sind in der Bundesliga, habe ich das auch. Also nicht, dass ich das nicht vorher auch schon gewusst hätte, aber ich sehe mich jede Woche wieder bestätigt, dass 70-80% von dem, warum ich gerne zur Union gehe, ist die Leute, mit denen man da ist und die Zuschauer, mit denen man gemeinsam Spaß hat. Nicht so sehr das Spiel auf dem Rasen. Also natürlich auch, weil das ist der Anlass, aber das ist auch schon alles.
das ja, Ganze.
Kann man ganz laut Pakete. Attacke!
Genau. So, werde ich ab sofort auch mal machen, wenn wir dann wieder schreien dürfen.
Ja, ich will auch, ich finde es auch sehr befreiend. Ich schreie ja da schon auch ganz schön rum. Also vor allem dann, wenn ein Tor fällt, aber auch manchmal, oh Mensch, ey, ja!
Manchmal auch einfach nur so.
Das mache ich. Das ist schon irgendwie, das, ich, ja, ich finde es irgendwie schön, auch mal einfach. Anzufeuern. Ja. Also ich bin eher so ein Anfeuer-Fan. Also so, wenn die dann, wenn dann einer einen Ball hat, dass er dann und dann strebt er da nach vorne und dann sagt, jetzt aber los hier und ja und so.
Also doch Attacke.
Also nicht so genau.
Nee, Anja steht dann so, da, strebe, Junge, strebe.
Hinfort.
Und das Gesinge und so, also eher dieses positive Anfeuern. Ich, es gibt ja auch diese eine Frau da bei uns auf der Waldseite, nee, nicht auf der Waldseite, auf der Gegengeran, diese eine ältere Dame, die ja immer nur meckert, ja. Und dann immer denkst du, Mensch, jetzt mach
doch
auch.
Redest du denn über meine Mutter?
Die hält immer nur mit den Jungs, die immer fertig macht, die schnauzt die an, manchmal auch zurecht, aber ich denke dann immer so, nee, das ist nicht so meine Gangart, ich feuer die lieber an und so und bin auch keine, die sagt, ey Schiri, ich weiß, wo dein Auto steht, sondern eher so, ich will dann immer alle motivieren, so, Mensch, komm, wir schaffen das hier alle.
Sehr, sehr gut.
Klasse, klasse. Und das ist eine schöne Sache, ja. Und vor allem, genau, das macht mir aber auch Spaß, selbst wenn ich mir Fußballspiele anschaue, die jetzt nicht Union beteiligt sind, finde ich das auch toll, da irgendwie mir eine von den beteiligten Mannschaften auszusuchen und dann anzufeuern. Also selbst wenn ich Amateurfußball schaue, irgendwie finde ich das irgendwie, ja, finde ich schön, sag ich mal, wa? Wenn da auch was los ist. Und selber machen den Schlimmsten, keine Ahnung, alles was irgendwie, ich mag so, oh Gott, was mag ich, ich mag ja generell, ich finde so Fitness-Center-Sport finde ich schlimm. Das mag ich gar nicht.
Zumba.
Ja, nee, das ist ja, aber auch so dieses an Geräten irgendwas machen. Ach so, und auf so einem Laufband und so. Das, ach, ich, also so Sport in geschlossenen Räumen. Ach, nee, ich weiß auch nicht, dieses bewusst irgendwo hingehen, um dann da Sport zu machen. Ich weiß nicht, obwohl das bei der Schule.
Ich bewegen muss,
so
um Sport zu machen.
Wo kann man denn dahin? Also wirklich, das allerletzte.
Schwimmen finde ich ja auch ziemlich, also mache ich ja wahnsinnig gerne, aber trotzdem ist es.
Ist ja auch meist in geschlossenen Räumen, ne?
Ja, ja, eben. Deswegen, ich weiß auch nicht so genau, aber dieses in so Studios zu gehen, wo man wirklich nur den Sport macht, weil man ja ein Ziel verfolgt, dass man irgendwie seinem Körper stählt und im Idealfall einem bestimmten Ideal irgendwie hinterher, weiß ich nicht. Aber ich habe so eine ganz klischeehafte Denke, im Fitnessstudio sind nur Leute, die das nur aus für sich selbst, also Sport sollte man, naja, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber da sind nur so Leute, die pumpen halt, die trainieren gezielt Muskulatur und hier und da an diesen Geräten, in diesem Raum, weil ich weiß nicht, was die daran geil finden. Ich kann es einfach nicht, also ich finde Sport ja wichtig und richtig, aber dann soll man lieber ein Fahrrad fahren oder.
Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Zuschauerpost.
Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist für mich ganz so dieses irgendwo in so ein Center gehen, das finde ich ganz bescheuert. Das finde ich richtig schlimm für mich selbst. Ja.
Einkaufscenter.
Muss ich sagen. Wenn so ein Fitnessstudio,
ja,
so
heißt es. Ja, schon klar. Dieses komische, ja. Ja.
Selbst so Mrs. Sporty-Zeug oder so, wo dann halt nur Frauen zusammen sind und dann gemeinsam und da. Oh, aber ich finde irgendwie so diese, nee, ich finde nicht.
Wo man sich mit den Mädels zur Spin-Class trifft.
Das weiß ich nicht. Das ist nichts für mich. Also, oder Yoga. Ich finde Yoga eigentlich, ehrlich gesagt, ich hab Yoga mal ausprobiert, aber. Nee, ich schlafe da immer ein. Am Ende gibt's immer so eine, da chillt man irgendwie noch, damit man irgendwie mit seinem Inneren und so alles nochmal in der Duftkerze hat und so. Und da fände ich immer ein. Das ist da
sicher, dass du beim Yoga warst und nicht beim Tantra-Kurs?
Ich war schon ganz viel beim Yoga und jedes Mal habe ich so am Ende gedacht, obwohl es total guter Sport ist, es ist ja wirklich für das Gesündeste, glaube ich, bin auch von überzeugt und ich wünschte, ich hätte die Motivation, so Bock auf Yoga zu haben, weil alle Menschen, die Yoga machen, sehen immer fantastisch aus, aber nee, kann das nicht, ich kenne das nicht. Nee, Tischtennis im Moment auch, mag ich auch gerne.
Ja, aber auch so nur zum selber machen. Ich glaube, zum Angucken ist das auch langweilig.
Nein, das Angucken kann total spektakulär sein. Weil
aber auch nur, wenn man die Teilnehmer auch kennt, ne?
Nee, gar nicht. Wenn du so guckst bei den Olympischen Spielen, da sind wir, siehst du das ja am häufigsten dann im Fernsehen.
Ja, okay.
Was die richtig drauf haben, da die Jungs. Das ist schon cool. Also
aber ich glaube, das ist aber auch bei den allermeisten Sportarten, die nicht, wie Anja schon sagt, so Bobfahren oder Rodeln, finde ich auch langweilig. Hm. Aber wenn man Leuten dabei zuguckt, dass sie, wie sie etwas machen, was sie richtig gut können, ist es ja meistens schon mal gut.
Ja, so. Das stimmt. Ja.
Kann trotzdem langweilig werden, aber ist erstmal interessant. So, weil man halt, also ne, nicht so Amateure, sondern wirklich mal Profis am Werk sieht. Das ist dann beim Bobfahren. Also, ich finde es auch langweilig, aber es ist trotzdem erstmal spannend, warum Leute sowas machen sollen. Also, warum setzt man sich in so eine Metallwanne und schmeißt sich so einen Eiskanal runter?
Ja.
Ja. Also, das ist eher wie eine lustige Freizeitbeschäftigung, finde ich das. Aber
dafür ist es aber ganz schön gefährlich, wie für eine lustige Freizeitbeschäftigung.
Ja, echt. Ach, scheiße. Das ist auch noch, kommt auch noch hinzu. Also, oh, zum selber machen, ne? Was ja jetzt auch alle machen. Hier dieses Boulder-Ding da.
Bouldern, ja.
Ja.
Du darfst ja heutzutage kein Dating-Profil mehr aufmachen, wo nicht drinsteht, dass du Bouldern magst.
Ja, habe ich auch schon mal gedacht. Und da denkst du aber, da hängst du halt da in diesem, ich weiß, die Faszination und dass das irgendwie, dass es trainiert und dass es wirklich ein guter Sport ist und so, aber irgendwie denke ich auch so, das ist wie Stangenklettern eigentlich, also da krabbelst du da irgendwie so eine Wand hoch, aber man krabbelt ja nicht wirklich die ganze Wand hoch, ist ja nicht Klettern, sondern man hat ja da irgendwie, man hängt ja da und versucht die richtigen Griffe, ich weiß auch nicht.
Du musst der Farbroute folgen, ja. Ne? Also du musst ja. Du hast so verschiedene Schwierigkeitsstufen und so. Also ich finde das auch faszinierend und ich würde es auch gern können, aber ja, es ist auch so, ist mehr zu viel Hype, zu viel.
Ja.
So spannend kann das gar nicht sein, wie das alle sagen.
Genau.
Das wird sich auch nicht durchsetzen.
Nee. Bin auch zu alt für jetzt mittlerweile. Ja, auf jeden Fall danke, Tine.
Noch mehr Post?
Ja, wir haben noch ganz viel.
Ach,
also, ne, stimmt, ganz
geil.
Viel, aber ein paar sind noch. Einen, den wir ja per Namen ausgerufen haben und letztes Mal und uns beschwert haben,
oh
dass
Gott,
er sich nicht
mehr meldet. Total belästigt.
Der hat sich tatsächlich auch gemeldet. Ich spiele mal was ab hier, warte.
Ja, hallo, liebe ExpertInnen. Mir geht es ganz okay. Danke der Nachfrage. Natürlich kann man nicht wirklich sagen, dass es mir gut geht in Anbetracht von ungefähr allem, was gerade passiert. Andererseits ist für mich persönlich gerade nichts so richtig dolle schlimm. Ja, ich bin im Homeoffice und auch als Kita-Betreuer angestellt in der kleinsten Kita von ganz Reinickendorf. Und damit beschäftige ich mich die meiste Zeit und es ist auch gar nicht so super spannend. Ich arbeite schon eine ganze Weile nicht mehr im Labor. Und manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt mein gesamtes Leben auf den sozialen Netzwerken teile, wenn ich dann in solchen Nachrichten hier erstmal erklären muss, was ich so mache. Deswegen, ja, ich bin jetzt nicht mehr im Labor und deswegen kann ich auch wunderbar von zu Hause arbeiten. Ansonsten wäre das auch ein bisschen schwierig. Ich fahre nicht mit dem Auto quer durchs Land, denn erstens habe ich überhaupt gar keinen Führerschein und zweitens ist so gut wie aller Urlaub dieses Jahr abgesagt und ich mache Urlaub in Balkonien bzw. in Gartenstaren. Denn ich habe das Glück, das Privileg, einen Garten zu haben, wo ich meine Zeit verbringen kann. Das macht das alles ein bisschen erträglicher. Und ich habe heute zwei Fragen für euch. Die erste Frage ist eine Quizfrage. Also Robert, spiel das Intro.
Das ist hier alles durchchoreografiert, ne? Ihr merkt das.
Ich merke schon, ich finde es ganz toll. Ich applaudiere schon, ja, klasse.
Cool. Nur, dass ich es wieder verkackt habe. Aber
nein,
das gehört dazu. Ja, also,
so ist es.
So, hier, Quizfrage.
So, und hier ist jetzt die Quizfrage für euch. Dazu ein kleines bisschen Einleitung für alle, die wie ich als Kinder im goldenen West-Berlin aufgewachsen sind. Es geht gleich um Friedgard Kurze und ihr wisst vielleicht, wer Friedgard Kurze war. Sie war die Stimme von Pitti Platsch, von der kleinen Ente beim Sandmann. Und meine Frage an euch ist, was haben Sandmanns Dummies oder Sandmanns Dummies, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, was haben Sandmanns Dummies mit Friedgard Kurze gemacht? Fröhliches Raten.
So, da ich das schon weiß, müsst ihr raten.
Sandmanns Dummies?
Ja. Dummies.
Da klingelt irgendwas. 90er Jahre bitterer Party-Techno.
Ja.
Okay, und dann haben die wahrscheinlich. Doch, warte mal. Die haben irgendwie. Doch, warte mal. Anja, weißt du es? Soll ich weiter
rumschammeln?
Ich glaube, haben irgendwie.
Also, ich kann ja mal. Friedgard Kurze ist ja der Hinweis, die war tatsächlich die Stimme von.
Von Pitti Platsch.
Pitti Platsch und Schnatterinchen, glaube ich.
Doch, ich weiß es.
Ja. Und dann gab es so einen Techno-Song oder was.
Genau, und ich glaube, die haben es ein bisschen ins Obszöne getrieben, ne? Mit
Schnatterinchen. Obszön, aber ja.
Weil Schnatterinchen und Pitti Platsch haben gemeinsam so einen Song gehabt, ja.
Genau.
Genau, und da.
Pass doch. Auf! Jetzt entrümpelt Pitti schnell die Stabbahn und dann saust er gleich los. 4, 3, 2, 1. Aber Pitti. Deiner Rakete fehlt doch der Feuerstrahl. Du hast ja überhaupt keine Ahnung.
Oh. Viel länger hält man das auch nicht auf.
Ich glaube, du musst nicht weiterhören.
Ich habe gerade mich ans Ferienlager zurückerinnert.
Das ist stimmt, das ist so Ferienlager-Disco, ne? Weil ich kann im Hintergrund ein bisschen, ja. Warte mal, ich mach's mal ein bisschen leiser, kann im Hintergrund ein bisschen hören.
Ich brauche den Refrain nochmal, bitte.
Ja.
Ich schon sagen.
Ja,
hast ich recht. Blase Kammmusik und zwar ganz
ja.
Ich blase Kammmusik. Oh, mir wird ganz schwindelig. Oh. Tolle
Ey, da war echt noch alles in Ordnung in 90ern, ne? Da gab's einfach.
Ich weiß nicht, war das in Ordnung?
Hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. So waren die 90er. Der schlechteste Ärzte-Song. Aber,
war es der schlechteste?
Ja, ich weiß nicht, ich finde es nicht, also für mich ist es der schlechteste Ärzte-Song.
Nee.
Gibt's noch schlechtere? Du kennst dich da besser aus.
Oder? Ja, alle Songs, die Bela geschrieben hat.
Wow. Männer sind Schweine.
Ja, das stimmt, das ist wirklich.
Ja, stimmt. Und auch dieser manchmal, aber nur manchmal haben Frauen wie du ein bisschen voll. Irgendwie dieses, das war ja auch ziemlich ätzend.
Das war aber das Lustige an dieser, das hatte doch einen Namen, oder? So ein neuer deutscher Dancefloor. Hatten wir es nicht
ja,
schon?
Ja, hatten wir schon.
Oder gab es da bloß eine CD, die so hieß, die ich hatte?
Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Genrebezeichnung war, aber die CD gab es auf jeden Fall. Ja. Die steht hier, glaube ich, auch noch in meinem CD-Regal.
Na siehst du, da wo der ganze Markt überschwemmt wurde mit diesem. Ja.
Entschuldigung, ja. Nee, jetzt mal weiter.
Wo praktisch stündlich so ein neuer Song rausgekommen ist, immer mit dem gleichen Beat. So. Ja, mehr wollte ich gar nicht sagen. Ja. Die Frau, die Friedgard.
Ja. Die kamen dann auch in so einer Bravo-Hits Super Compilation immer alle zusammen raus und so einem Super-Hit-Mix. Auch viel in Aerobic-Studios, glaube ich, gespielt worden. Also, die Frau, die Friedgard, ist laut Wikipedia fast 101 Jahre alt geworden. Also sie ist ein paar Tage vor ihrem 101. Geburtstag gestorben.
Ja, letztes Jahr, ne?
Ja. Unfassbar geil. Also wie toll, wie alt und also was sie dann wahrscheinlich für ein spannendes Leben hatte, wenn man 1928 geboren wurde und 2019
dann war es aber erst verstirbt. 91, nicht 101.
Oh Gott, danke, dass du das kurz, siehst du mal, wie schlecht ich rechnen kann. Aber aber trotzdem krass, dass das also so ein langes Leben halt einfach hatte. Finde ich irre. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das, dass die.
Ach, jetzt kommt wieder. Nee, das ist die, Paket die, abholen.
Die Post abgeholt.
Wie, jetzt kommt jemand, komm, nimm uns mit. Kannst du uns mitnehmen?
Nee, ich lass. Mach ich später.
Oh, schade. Och Mensch.
Ja. Ich will gleich nochmal.
Ich
fand der Pitti Platsch und Schnatterinchen und so weiter, fand ich mal ziemlich doof. Die habe ich nicht so gemocht.
Ja, zu Recht.
Gebe ich zu. Ja. Also ich fand
Moppy
fand ich
nicht.
Noch ganz cool. Ja, der Fuchs war doof und besserwisserisch und gruselig auch.
Ja, genau.
Aber Moppy, der war in Ordnung. Geht immer nur einmal. Jetzt, ich kann nur einmal, aber dann ohne Ton. Fertig.
So, dann können wir nochmal. Entschuldigung. Ich spüre euch nochmal Joram ein und ihr könnt da hinten, ich gehe mal an die Tür so lange.
Ja.
Ja, der war gut, Carsten. Richtig Knorkewitz, muss ich schon sagen. Die Antwort ist natürlich, die Sandmanns-Dummies haben Friedgard Kurze gesampelt und daraus einen 90er-Jahre-Techno-Track gemacht mit ihren Samples, wo Pitti Platschs Stimme und auch die von dem anderen Charakter, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, das wisst ihr bestimmt, wo deren beiden Stimmen gesampelt wurden und daraus ein kleines bisschen Schweinkram gemacht wurde auf einem sehr 90er-lastigen Techno-Beat. Vielleicht hat Robert ja Lust, das nachher einzuspielen, er findet das bestimmt. Vielleicht gibt es auch stattdessen gute Musik. Und jetzt noch meine Frage an eure Expertise. Und zwar, früher in der Schule gab es ja quasi Kinder, ich würde jetzt mal sagen Nerds, die wurden gebullied. Und das aus gutem Grund, denn sie hatten keinen Fernseher. Da, wenn man dann am Schulhof gesagt hat, ja, hier hast du gestern Abend 100.000 Mark Show gesehen, dann haben die sowas gesagt wie, nee, ich habe ja keinen Fernseher. Heute ist es aber so, dass ich kaum noch jemanden kenne, der tatsächlich einen Fernseher hat, oder wenn sie einen Fernseher haben, dann schauen sie darauf kein Fernsehen, also kein lineares ARD, ZDF, ProSieben Gedöns, sondern sie schauen Netflix und so Sachen. Das heißt, heutzutage ist es gar nicht mehr uncool, keinen Fernseher zu haben. Was ist denn das Äquivalent dazu heutzutage? Wofür wird man denn heute auf dem Schulhof gehänselt? Obwohl das wahrscheinlich in naher Zukunft gar kein Grund mehr dazu ist. Was ist denn das heutige Äquivalent zu keinen Fernseher mehr haben? Wenn euch diese Frage gefallen hat, dann folgt mir doch bitte auf Instagram, Facebook und auch auf Twitter oder lasst einfach ein Abo da. Nicht vergessen, die Glocke drücken. Alle weiteren Infos zu den Fragen, die ich gerade gestellt habe, findet ihr unten in den Shownotes. Und immer dran denken, es gibt eine neue Frage jeden zweiten Mittwoch an geraden Tagen im Januar. Das war's dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ach, schön. Danke.
Doppel-Like. Aber ich habe eine Frage. Er hat gesagt, es wurden Nerds gewullied.
Gebullied.
Ja.
Was ist denn das?
Na, von Bully, also gehänselt und so. Ich weiß gar nicht, was sind die deutsche Übersetzung von Bully? Gibt es da ein Wort
Hänseln, für? Oder was? To bully somebody,
ja,
oder
ja,
was?
Ja, ja, genau. Also laut Übersetzungsbums someone. Hier ist die deutsche Übersetzung von Bully Tyrann, aber das ist schon ein bisschen groß gedacht. Mm-mm. Also einfach so ein Typ, der dich in der Schule halt die ganze Zeit hänselt, dir das Milchgeld wegnimmt und so, also einfach ein Arschloch ist.
Siehst du, da merkst du, dass der Joram nämlich Westberliner ist. Hab ich nicht gelernt.
Hatten wir auch nicht im Osten, da waren wir alle nett zueinander.
Nee, so weit gab's
durften
nicht
so eine Sachen gar nicht sagen.
Genau.
Meine Milch war immer schlecht. Fällt mir da ein.
Weil ich die Vollmilch hatte, Pelle hatte und
nicht
drauf.
Den Kakao. Ja, Pelle. Das fand ich ja, das ist ja, also vielen Dank, dass ich bin ja richtig beseelt, ne? Also vom Joram jetzt und seinem Beitrag. Ja. Und überhaupt. Und ich habe keine Antwort.
Ich habe
mich
ein bisschen gedisst gefühlt an der einen Stelle, aber egal.
Ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass das heute jetzt mal spontan eine Spielekonsole ist. Also, wenn du die nicht Lazy. Hast, dass du dann,
ja.
dass
so,
du dann
ja,
irgendwie,
stimmt.
Und wo das dann, eine Playsy genau, oder eine Switch oder so, und wenn du die dann nicht hast, dass du dann irgendwie cool bist, weil du dann die ganzen coolen neuen Spiele nicht spielen kannst. Mhm. Und wo ich mir schon vorstellen kann, dass auch dieses Gerät in der Zukunft nicht mehr da ist, sondern dass man das eher irgendwie Cloud und internetmäßig und mit einem Smartphone und Adapter, weiß ich wie, aber dass
mit
man da nicht
Adapter.
Mehr so ein genau, mit der Bluetooth-WLAN-Verbindung. Nee, aber das ist halt, es ist dann nicht mehr irgendwie so, dass du dann nicht mehr gebullied wirst, weil du so ein, weil das Gerät an sich nicht hast, sondern weil du die Spiele konsumierst du dann anders oder spielst du anders oder so.
Nein, leider nicht. Carsten, du hast Kinder. Wie sieht das denn aus da auf dem Schulhof? Sind die da?
Eigentlich, was ich
Fortnite
mitbekomme,
spielt,
nicht,
wird gedisst oder wie? Ist
das ist, glaube ich, schon wieder so ein bisschen am Abebben, was ich mitbekomme, ja. jedenfalls bei meinem Sohn, weiß ich nicht. aber ansonsten sind Dinge ähnlich. Aber ich kann die Frage halt nicht so beantworten, wie Joram sie gerne hätte. Also sprich mit dem Fernseher, der dann irgendwann verschwindet oder wo es nicht mehr schlimm ist, wenn man keinen hat. Also, aber nach wie vor sind es halt irgendwie so die Klamotten, über die sich die Kids irgendwie dann so ein bisschen identifizieren. Jetzt ist ja auch irgendwie ganz cool, wenn jemand ein T-Shirt anhat, wo Gucci draufsteht, auch wenn es gefälscht ist.
Mit 3C dann, ne?
Ja, wahrscheinlich. Natürlich die Handys, das ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn jemand das neueste iPhone hat. Das ist natürlich, wird ja schon eher akzeptiert als, weiß ich nicht, oder Respekt gezollt, als wenn jemand halt irgendwie noch das Samsung S5 mitbringt oder so. oder jetzt
Drohnen,
halt so,
wer keine Drohne hat, ist out.
AirPods sind natürlich, also wenn noch jetzt noch jemand mit Kopfhörern mit Kabel ankommt, ist halt auch schon, weiß ich nicht.
Das heißt, ich könnte heute gar nicht mehr punkten auf dem Schulhof mit meinen kabelgebundenen Kopfhörern.
Also es würde bestimmt akzeptiert werden, jedenfalls an der Schule, aber es sind schon die Cooler, die dann welche haben, wo keine Kabel mehr dran sind. Dann müssen es aber auch die Originalen sein, damit es richtig gut ist, ne? Weiß nicht, sowas, was dann wirklich verschwindet, da wahrscheinlich gehe ich da eher mit an, ja, so eine Playstation, ne, was dann mit Dongle funktioniert.
Ja.
Ich kann mich auch gar nicht so richtig erinnern, so damals zu Schulzeiten, was so was gewesen wäre, wie Joram gesagt hat, dass wir, also wenn du da jetzt gesagt hättest, wir haben keinen Fernseher oder so, also kam nicht vor, weil einfach die Diskussion, kann ich mir hier erinnern, dass wir die je gehabt hätten, aber das war irgendwie nie so, dass die Leute ohne Fernseher irgendwie gehänselt wurden oder sonst irgendwie.
Ja, aber schon mal komisch beäugt.
Also es war auf jeden Fall, es wäre was ungewöhnlich.
Anders als die anderen Kinder.
Stimmt, das ist richtig, ja. Es war mehr so die Inhalte. Also so, es gab da so Fernsehserien, die man halt geguckt haben musste, um auf dem Schulhof mitreden zu können. So, ne? Das war mehr so, was über den Fernseher kam, nicht so sehr, ob es einen Fernseher gab.
Und was jetzt halt eher für Erstaunen sorgt, wenn dann halt in der 6. Klasse oder so jemand noch kein Handy hat, also generell kein Handy hat, weißt du? Oder,
das ist so,
ja, also das ist dann schon so, ja, ich weiß, wir werden jetzt nicht deswegen.
Wie alt ist man gebullied? In der 6. Klasse?
12.
12,
okay. 11, 12. Mhm. Wenn jetzt nicht gehänselt deswegen sicherlich, also ich weiß nicht, an unserer Schule nicht, jedenfalls bekomme ich davon nichts mit, aber. Ja. Aber oder eben irgendwelche Apps hier, so du bist nicht bei TikTok oder was Facebook gesagt, aber das ist dann eher so, was, du bist bei Facebook. oder hier Snapchat oder ja, Tinder.
Was, du bist nicht bei Tinder?
Ja, stimmt, wenn du die Apps, das ist ein gutes Ding.
Die Apps, ne?
Die Apps werden es sein. Also das, was heute irgendwie unheimlich wichtig ist für die Leute, dass sie da bei der und der App sind und weil sie da alles mitbekommen, wo du auch heute komisch angeguckt wirst, wie, du hast keinen Instagram-Account, dann kannst du natürlich auch nicht mitreden darüber, dass das und das da gepostet wurde oder der das da und da gesagt hat. Das wird es sein und irgendwann, werden die Apps sich vielleicht so schlimm verändern wie Facebook, wo auch keiner mehr hingeht. Der Facebook ist ja auch so ein Ding, das war ja auch so, du hast noch keinen Facebook-Account und okay, da hast du nicht gesehen, dass der und das gepostet hat und heute kommt nie einer und erzählt, hast du bei Facebook gesehen, dass niemand, also kein Schwein sagt, hast du bei Facebook gesehen, dass.
Doch, meine Schwiegereltern zum Beispiel, also dann ist halt so die Generation älter,
bei denen das jetzt angekommen ist.
Ja, nee, die
oder
das auch.
Vor fünf Jahren.
Ja, so, genau. Und dann sagen, ja, aber bei Facebook habe ich ja gesehen, wie Cousin Itzenblitz, der hat ja jetzt auch ein neues Auto. Okay.
Und dieses Virus gibt's ja gar nicht, habe ich auch auf Facebook gesehen.
Genau, also war so ein Bild und da war Text dabei. Und, genau. Nachdenkliche Bilder
gibt's
mit Sprüchen.
Gibt's eigentlich bei Facebook noch? Ich meine, Carsten weiß es nicht, weil der ist ja nicht mehr. Aber Anja, bist du noch aktiv auf Facebook? Nee, ne? Nicht mehr so wirklich.
Ich habe das jetzt in den letzten 3 Monaten so das erste Mal wieder so oft war ich da drauf, weil ich wie in den letzten 5 Jahren nicht. Okay. Und weil immer mal wieder das in der Recherchearbeit, ich recherchiere jetzt wieder anders oder mehr als die letzten 5 Jahren durch meinen Jobwechsel. Und dadurch ist es doch immer mal wieder eine Plattform, auf die man dann irgendwie stößt, weil Künstler oder Leute, über die man was recherchiert, die dann halt schon ihr öffentliches Facebook-Profil halt nutzen, um da irgendwie was über sich zu erzählen, beziehungsweise um Kontakt zu denen aufzunehmen, falls man irgendwie
Anfragen hat.
Dafür ist der einzige Grund, und ich habe auch mich so ganz komisch, musste mich erstmal so wieder zurecht, finde ich so, was ist denn, wie war denn das hier nochmal, ach guck mal hier, und so funktioniert. Also ich finde es auch nach wie vor ganz schlimm und weiß ganz genau, warum ich da eigentlich überhaupt nicht mehr bin, aber für die Arbeit ist es jetzt doch nochmal ganz sinnvoll gewesen.
Gibt es eigentlich noch Token bei Facebook? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Das war doch das, was
das Gruscheln,
NVZ, ne? Dann zu Gruscheln übersetzt hat. Aber ich habe ewig nicht mehr, also auch durch mangelnde Nutzung, aber ich habe ewig nicht mehr gesehen, ob es noch Poken gibt.
Das ist eine gute Frage.
Gleich mal gucken. Aber liebe Zuschauer, um das nochmal abzuschließen, ihr könnt nämlich dem Joram, der uns diese schöne Quizfrage gestellt hat und die andere Frage, dem könnt ihr auch folgen, hat er ja selber gesagt, ne, Instagram und Like da lassen und so. Aber der macht jetzt, weil er nicht mehr im Labor arbeitet, der ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob man, der ist jetzt Wissenschaftskommunikator, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber der macht nämlich auch einen schönen Podcast, Plants and Pipettes, das ist so halt so sein Bio-Scheiß, ne, weißt du, ist da Bescheid, was er früher im Labor gemacht hat, macht er jetzt so.
Der ist halt so viel schlauer als wir.
Das ist es halt, ja. Das ist das Problem. Das ist
sich da auch echt da mal hinzugehen.
Genau, also dann verlinke ich euch mal, könnt ihr mal reinhören.
Plants and Pipettes.
Richtig.
Cooler Name. Ja, Grüße, danke, Joram. Ich bin ganz, ganz, wie gesagt, ganz beseelt und beherzt. Ich wusste, hab das sehr, leider ist mir unangenehm fast, gar nicht mitbekommen, dass da jetzt so andere Arbeit nachgeht, aber und hoffe, dass das alles aber cool ist. Freut mich ja, wenn man auch mal den Absprung schafft, war nicht so wie ich seit Jahrhunderten.
Ja, du hast auch den Absprung geschafft.
In derselben Bubble rumdümpelt und immer nur Unterhaltung macht. Ja, nie, klar.
Naja, Anja macht was mit Medien, Joram macht was mit Pflanzen. Ist
ja
auch immer
eine Zeit. Ja, aber er ist jetzt auch in der Kita und mit Menschen, die auch er investiert jetzt sein ganzes Wissen in die Zukunft dieses Planeten.
Ich glaube, das mit der Kita war einfach nur, dass er sein Kind erzieht.
Genau.
Die kleinste Kita von Reingendorf.
Quasi ach
Homeschooling.
So.
Ja, also auf fremde Home Kinder würde ich ja Joram nicht loslassen, muss ich ja sagen.
Da hat er schon mal Probleme mit gehabt.
Genau, seit diesem Urteil damals.
Ach so. Ach Mensch, ich bin aber heute ein bisschen quakig im Kopf, merk schon, ich brauche alles ein bisschen länger. Ja, heute ein bisschen mehr als sonst, sag ich mal.
Genau.
Na gut.
So, pass auf. Und dann haben wir noch eine Post von Sebastian bekommen, der uns scheltet, also indirekt quasi, und gleichzeitig aber auch eine Frage stellt, die ich schon pro forma vorher einfach auch an Carsten weiterreichen würde, weil das ist sein Spezialgebiet.
Oh Gott.
Ich lese mal vor. Liebe Lieblingsexperten, beim Autofahren habe ich mit meinem Sohn eure Episode über Sammelleidenschaften bzw. das Ausmisten gehört. Wir standen gerade an der Ampel, als bei euch das Wort Dildo fiel. Papa, was ist ein Dildo? Fragte mich der Neunjährige.
Oh oh.
Erkläre ich dir später, muss jetzt beim Abbiegen aufpassen, versuchte ich Zeit zu gewinnen und setzte auf die Vergesslichkeit von Kindern. Fast erfolgreich, denn genau eine Woche später fuhren wir wieder gemeinsam Auto und ich setzte den Podcast fort, wo kurz darauf wieder das Wort Dildo fiel. Papa, du wolltest mir doch erklären, was Dildo ist, erinnerte sich leider das Kind. Und da ich euretwegen jetzt in der Bedrohung stecke, stelle ich euch die Frage, wie erkläre ich einem Neunjährigen, was ein Dildo ist, und zwar so, dass er sich danach nicht irgendwo Dinge hineinsteckt. Vielen lieben Dank. PS, bin sehr froh, auf dem Supermarktparkplatz angekommen zu sein, bevor Carsten die Geschichte seines ersten Pornos erzählen konnte.
Oh, Sebastian, das tut uns ja so leid. Entschuldigung. Aber du hättest ja auch, also wir sind ja gelistet als explicit.
Das,
ne?
Habe ich eben halt auch gesagt, ne? Das ist halt so, ne? Wir sind, gibt's ja nicht ohne Grund diese Tags.
Das ist, oh Gottes Willen. Ja,
da muss man auch ein bisschen Eigenverantwortung übernehmen.
Carsten, jetzt hilft
diese Frage habe ich
bitte.
zum Glück nie gestellt bekommen, obwohl wir in Köpenick direkt mal über die dort befindliche Seelenminderstraße fahren mussten und da ist eine große freie Fläche an einem Haus seitlich, wo Dildo King ein Riesenplakat aufgehangen hat mit ihrem Emblem mit diesen drei Dildos. Ne?
Ja, also, ja, diese Krone oder was das sein soll. Ne?
Die ja mehr wie Schwänze halt aussehen als wie so ein Dildo. So,
die haben halt auch ein großes Sortiment, da kannst du alles.
Und dann steht ganz groß Dildo King, ne? Und auch jetzt, wenn wir während der Pandemie, während der Corona-Zeit durch die Stadt gefahren sind, ganz viele von diesen Plakaten Ruhe bewahren und Dildos benutzen, steht da drauf. Und bei dem Großen gehe ich einfach mal dreist davon aus, dass der inzwischen selber googelt, wenn er nicht weiß, was ein Dildo ist.
Ich glaube,
dass
er irgendwo
das schon erfahren
weiß.
Ja. Und die Kleine mit ihren knapp 9 Jahren jetzt, die hat mich auch noch nicht gefragt. Ich wüsste, gibt
hat
mir
aber,
noch eine
hat aber, auch noch, hat aber auch noch keinen bestellt nach deinem Wissen.
Nee. Ja, das ist eine sehr gute Frage, Sebastian. Ich wüsste selber nicht, wie ich reagiere. Ich würde wahrscheinlich auch erstmal so mal verschieben, ja. Sag ich dir später. Frag mal Mama.
Genau.
Sebastian, sag einfach diese Mama-Fragen. Oder
das ist so eine gute Lösung.
Also ich glaube,
was ist denn das?
Meine Mama hatte oder hat vielleicht sogar gesagt, dass das Spielzeug für Erwachsene ist, was wirklich nicht
ja,
für
sowas,
Erwachsene ist.
Ja,
also
ja.
Das ist nichts Schlimmes und so, aber das ist etwas, was halt ausschließlich für Erwachsene bestimmt ist. Und wenn ich selber erwachsen bin, dann kann ich mich auch damit.
Du wirst es früher oder später schon mitkriegen.
So ungefähr.
Weißt oder du noch, also, wie alt du warst, als sie dir das erklärt hat so?
Nee, gar nicht mehr. Ich glaube aber, dass das was mit einem Otto-Katalog zusammenhängt. Wo es ja
eben, ich habe ganz viele Sachen
gab. Ja, ja.
Ganz viel meiner Aufklärung wurde über einen Otto-Katalog geleistet.
Da gab es ja ganz viele Sachen, die ich überhaupt nicht, auch so diese Ringe und also ganz viel so Sachen, die irgendwie zu Spaß, Bespaßung irgendwie da waren und unterschiedlich geformt waren und ausgebildet und so. Ich glaube auch das Wort Dildo habe ich sogar viel später erst gelernt. Also ich glaube, erst hat man so Vibrator, glaube ich, wirklich noch gesagt.
Ja,
also,
stimmt.
Wenn man ja heute weiß, das wäre unterschiedlich. Ja, aber oh, das ist, ich glaube, meine Mutter hatte einfach gesagt, und die hat sich damit leider auch komischerweise, obwohl ich sie ja immer sage, ist die coolste und offenste Frau der Welt, aber nee, da war sie auch so ein bisschen klemmy und da hätte sie gesagt, du, das sind Spielsachen für Erwachsene. Ist nichts für dich, du hast deine eigenen Spielsachen und Schluss jetzt.
Und jetzt ist gut. Aber ich weiß gar nicht, ob das, ich weiß gar nicht, ob das klemmy ist. Ich glaube, das ist eher so, also, ich würde ja auch immer sagen, ich hätte kein Problem damit, einem Kind zu erklären, was ein Dildo ist. Also einfach so die mechanische Wirkung davon oder so, ne. Aber das, ja, das setzt ja, genau,
schwierig.
Das setzt ja voraus, dass das Kind irgendwie ein Konzept von Sex hat und von
ja,
ein
ja.
Konzept davon hat, wie es sich anfühlt, Sex zu haben oder irgendwie, dass es was,
ja, ja.
dass es was Positives ist. Und das ist, glaube ich, das Problem daran, ne. Weil, wenn du einfach sagst, wie Sebastian auch schreibt, er will halt nicht, dass er sich dann jetzt Dinge irgendwo hineinsteckt, ne. Also
ja,
wenn
ja.
du jetzt anfängst, ihm die Mechaniken von Dildos zu erklären, dann denkt er ja auch, okay, kann ich auch mal ausprobieren, so nach dem Motto. Ne?
Ja, ja.
Und zack, sind die Gurken weg aus dem Kühlschrank. Will man ja auch nicht, ne?
Nee, das willst du nicht.
Und das ist, nee,
klar,
ich, das
ist auch super
daran.
Schwer. Ich glaube, meine Mutter hat da also so auf jeden Fall recht strikt gesagt, das sind Sachen, die nur was für Erwachsene sind.
Ja.
Und
ich glaube, das ist sogar eine relativ gute Erklärung, finde ich. Also einfach Spielzeug für Erwachsene, nichts Schlimmes, das, glaube ich, muss man auch immer noch betonen dabei. Und halt wirst du, wenn du älter wirst, dann auch verstehen. So, das, ich weiß nicht, ob das Kindern reicht, aber das ist für mich erstmal eine ganz gute Erklärung.
Also weil mit 9, da habe ich jetzt zum ersten Mal verstanden, dass Sex überhaupt, also dass da war ja noch Fortpflanzung. Da weißt, erfährst du ja davon, dass das gibt.
Wollte grad sagen.
Weil damit neue Menschlein entstehen. Das ist ja so, da musst du erstmal so sagen, ah, okay, alt klar, die müssen sich da irgendwie ineinander stecken, die Leute, damit da
die
wieder
müssen
neues
sich
Kind
ineinander
rauskommt.
Fand ich
schöne Erklärung,
ganz, fand ich ganz schlimm, als meine Mutter mir das erstmal erklärt hat, kann ich mich noch daran erinnern. Da war ich allerdings auch jünger als 9. Also es muss noch vor der Schule, das war auch nicht so, das war auch jetzt nicht so, pass mal auf, wir setzen uns jetzt mal hin, ich erkläre dir das mit den Bienen und den Blümchen, sondern irgendwie einfach, weil ich Fragen hatte, so, weißt du, also und dann war eben diese Situation, wie sage ich es denn jetzt, ne? Und dann hat sie es halt erklärt, ja, und dann müssen sich halt Mama und Papa ganz doll lieb haben, ja, wie sollen da Kinder bei rauskommen, und dann erklärt sie mir halt, naja, das dann, vielleicht war ich auch schon irgendwie in der ersten, zweiten Klasse, ich weiß nicht mehr genau. Und dann hat sie halt erklärt, dass dann halt der Penis in die Scheide von der Frau und alles ganz schlimme Wörter sowieso und dann diese Vorstellung. Und sie hat es dann, okay, sie war es los, ich musste damit leben.
Du musstest damit klarkommen.
Und dann hat mir so bei mir gedacht, so, ey, niemals machen, ey, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was soll denn daran schön sein? Und dann den Schritt weiter zu gehen, jetzt mal ausgehend davon, dass so ein Dildo ja auch oftmals eben zur Selbstbefriedigung benutzt wird, nicht zwingend, aber auch, dann halt einem Kind zu erklären, dass er dann auch noch diese Möglichkeit der Selbstbefriedigung, Masturbation irgendwie dann besteht und dafür so ein Dildo halt ganz gut sein kann, vielleicht. Das ist dann halt, weiß nicht, wenn ich gerade mal verkraftet habe, zu verstehen, wie die Kinder gemacht werden, dann halt noch irgendwie so ein Ersatzteil da zu verstehen und zu erklären, erklärt bekommen, ja. Schwer, aber das mit, ja, wie ihr schon gesagt habt, ne, das ist halt Spielzeug für Erwachsene. Du weißt doch, wie es ist, wenn die Batterien mal leer sind bei deinem Spielzeugkind. Obwohl, das ist ja schon wieder der Vibrator.
Ich meine, wir können ja, also ich finde die Erklärung ganz gut. Wir können ja, schöne Grüße an Sebastian, ne, wenn du das jetzt auch wieder gerade beim Autofahren mit dem Sohn hörst oder so. Viel Spaß, beim nächsten Mal kannst du dann Analplug erklären.
Ach, du bist gemein.
Ich habe mir es gerade
eingefallen.
Mach mal nach der Sendung.
Hatten wir nicht mal den Trump-Plug?
Ja, genau.
Das ist schon ein paar Folgen her wieder.
Ich habe bei meiner Oma, als ich ihre Wohnung ausräumte und in den Büchern wühlte und so überlegt, was nimmst du denn hier so mit, habe ich ein noch auch in der DDR publiziertes Buch auf jeden Fall, sicherlich. Und ich glaube, das ist die 60er oder die 70er Jahre sein. Ein Heftchen, ich habe euch gerade ein Foto geschickt.
Ja.
Das heißt, wenn dein Kind dich fragt.
Ah.
Und da ist, und es gibt noch eins dazu, das heißt, bevor ein Kind geboren wird, also wo dann tatsächlich dieses ganze biologische Zeugs da erzählt wird und erklärt wird und wie die Samen und alles dann und die Zellen. Und wenn dein Kind dich fragt, die gibt's auch. Und da zweitens, wirkt so zu viel Wissen nicht anreizend und verführerisch? Zum Beispiel diese Fragen, wenn die, also hier geht's natürlich nicht um Spielzeug für Erwachsene, weil sowas weiß ich gar nicht. Wie waren, oh, das würde mich mal interessieren. Wie, gab es so Sachen, Sextoys, auch in der DDR? Und vor allem, wie hießen die dann da? Die müssen ja dann auch so ein
Gurke.
Ja, wahrscheinlich, ne?
VEB-Massagestäbe. Ja. Wurden hergestellt.
Massagegerät, genau. So hieß das, das ist dann, ja. Ja, wahrscheinlich. Aber da gab's, und da wahrscheinlich auch mit dem Kabel dran, so.
Ja. In der Steckdose. Dann auch gerne mal angeschmuggelt wurde, weil sie nicht ganz so gut angelötet wurden.
Ja, sowas vielleicht.
Genau. Aber es gibt tatsächlich, hier, warte mal, ich habe das gerade mal, Vibratoren in der DDR. Gibt's eine.
.de.
Die hießen tatsächlich Massagegerät, Typ 02, ist hier ein Bild.
Ah. Also zwei Typen gab's.
Anscheinend, ja. Elektrisches Massagegerät. Aber es war wahrscheinlich tatsächlich als Massagegerät gebaut und nicht so sehr als. Aber man kann ja alles vieles zweckentfremden.
Ja. Gott, ist das trocken, ist das auch sperrig geschrieben. Die normale Entwicklung sexueller Interessen im Kindesalter und die sich daraus ergebenden erzieherischen Konsequenzen. Wow. Wenn wir hier von sexuellen Interessen sprechen, so sei zunächst festgestellt, dass sie sich vor Beginn der Pubertät grundsätzlich von entsprechenden Vorstellungen Erwachsener unterscheiden. Boah, okay, jetzt weiß ich auch von meiner Mutter auch da gar keine Ahnung.
Ja, ich finde, also so sehr man irgendwie die Übersexualisierung der Gesellschaft, die wir ja im Moment so haben, also würde ich mal so sagen, auch irgendwie schlecht finden kann, aber ich finde, so was so an Aufklärung und offener Art über solche Sachen zu reden, da sind wir in den letzten 25, 30 Jahren, glaube ich, sehr weit gekommen, was das angeht. Mhm. Also gerade wenn man sich, was du gerade vorgelesen hast und auch so die Art, wie dann so in älteren Fernsehbeiträgen über Sexualität geredet wird oder in älteren Büchern oder Zeitschriften oder so, das ist schon alles sehr sperrig und sehr mit spitzen Fingern angefasst, möchte ich mal sagen.
VEB Druckformenherstellungszentrum Leipzig, dritte Auflage. Ja. Hier steht leider nicht, aus welchem Jahr dieses Heftchen ist. Aber ich kann ja noch mal reingucken, vielleicht schaue ich, finde ich da noch was ich nachreichen kann.
Vielleicht gibt es ja das Kapitel, Folge. Wie erkläre ich Neunjährigen Massagegeräte?
Nein, es geht hier nur um ineinander stecken.
Naja.
68 steht hier.
1968, ja.
Mhm.
Aber es ist schon, ne?
Alte Bücher, Robert, oder willst du das über Off-Air mit uns besprechen?
Ach so, nee, kann ich kann ja mal ein Update machen. Ich habe versucht, die rechtliche Lage für das für unser Hörspiel oder für mein Hörbuch, was ich irgendwie aufnehmen will, zu klären, für das Buch, was ich ja zu Weihnachten bekommen habe, beim Zuschauerwichteln, und habe auch, ist alles super kompliziert, nein, ja nicht wirklich, der Verlag, unter dem das ursprünglich mal erschienen ist, wurde aufgekauft und die Leute, die jetzt diesem neuen Verlag, die haben von diesem Buch noch nie was gehört, also ich habe da ein paar Mails ausgetauscht mit denen und wurde da auch mehrfach weitervermittelt an Leute nach dem Motto, hier, nee, da kümmert sich die Frau da hinten drum. Die haben aber das nicht in ihren Listen. Sodass ich jetzt, ich habe jetzt noch die VG Wort als Möglichkeit, um da zu gucken, ob da irgendeine Erbengemeinschaft existiert, die da Rechte hat an diesen Büchern. Aber anscheinend gibt es niemanden mehr, der verhindern kann, dass man das öffentlich aufführt. Also insofern kann ich ab jetzt, ich frage nochmal die VG Wort, aber ich würde sagen, wir machen das einfach und wenn jemand sich beschweren kommt, kommt sich jemand beschweren. Ja, das heißt also ab hoffentlich nächstes Mal, mal sehen, wie ich dazu komme, können wir dann das Buch lesen. Zusammen.
Cool.
Ist auch so krass, da ist mir auch wieder aufgefallen, wie verkackt eigentlich so Copyright und so Urheberrecht ist. Ne? Ist ja so, nach dem Tod von dem Autor bleibt das noch irgendwie 70 Jahre bestehen. das, also dann, du hast immer, das ist immer noch nicht gemeinfrei dann, ne? Also, okay. Muss ich mir vorstellen, 70 Jahre, bis so ein Werk dann irgendwie gemeinfrei wird, ist echt wahnsinnig. Also, finde ich einfach zu lang, sage ich mal. Als, auch ja, ja. Nicht nur, weil ich gerne ein Buch vorlesen will und mich da irgendwie kümmern muss, aber ist schon, ich finde das einfach völlig absurd.
Und wer erhebt dann Ansprüche in den 70 Jahren?
Die, na, die Nachfahren, oder? Genau. Ja, die Nachfahren. Also wenn es welche gibt, deswegen ja auch, wie gesagt, bei VG Wort klären, ob irgendeine Erbengemeinschaft gibt oder so, die dann da noch irgendwelche Ansprüche hat. Aber genau, du hast die, du hättest dann noch Anrecht auf Vergütung als Nachfahre. Mhm. Und die Margarete Haller, die diese Gisel und Ursel Bücher geschrieben hat, die ist 1995 gestorben. Das heißt also frühestens 2065 könnten wir gemeinfrei diese Bücher vorlesen.
Und oh, die schaffen sind, wir das dann in Folge 284?
Mal gucken. und das Buch, also die Gisel und Ursel am Rhein, was ich vorlesen will, das ist, warte mal, ich glaube 41 oder so erschienen oder irgendwie in den 40er Jahren, also der letzten, des letzten Jahrtausends, ne, letzten Jahrhunderts. Also insofern, ja, ist ein bisschen her und theoretisch dürften wir es immer noch nicht vorlesen, obwohl die betreffende Autorin schon längst tot ist.
Hoffentlich hält das Mensch. Buch, was es verspricht, wenn man dann.
Hundertprozentig nicht. Es ist sehr trocken und sehr komische Jugendliteratur aus 1951, aus den 50er Jahren. Also es ist nicht schön. Aber vielleicht haben wir Spaß dran.
Timur und sein Trupp.
Ja, so in der Art. Genau, das ist das Update dazu. Also noch nichts, was, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es niemanden mehr gibt, der noch Interesse hat, dass das nicht aufgeführt wird. Mhm.
Na gut, wir bleiben gespannt. Ja. Bleiben Sie auch Sie dran und erfahren Sie in Zukunft mehr. Ja, cool. Das ist ja, also ich finde es auch tatsächlich cool, dass du so dran bleibst und auch
ich habe ein paar
all diese Wege gerade mal beschreibst. Ja, aber auch so interessant. Man muss ja sagen, okay, wenn die nicht wissen, dann gehe ich jetzt mal hier hin und VG Wort, das stimmt. VG Wort habe ich auch neulich drüber nachgedacht, dass die noch gibt.
Die was heißt, ich, die noch gibt? Die zahlen ja, auch noch ordentlich aus.
Die sind auch wichtig und ich weiß noch, wie ich das zum Beginn meiner Arbeitszeit, also als ich angefangen habe zu arbeiten, wie sagt man, seiner Karriere, ja mir dann mal irgendjemand sagte im Journalistenverband, dass es das gibt und ich so dachte, ah cool, da kannst du nochmal Geld mit abrechnen. Und dann habe ich das irgendwie dreimal gemacht und das ist auch wirklich cool und wichtig und für alle Autoren und so, aber ey, vor allem für Freie, für die ist es besonders wichtig.
Ja.
Das war einmal eine Arbeit. Das ist viel schlimmer als eine Steuererklärung machen.
Die,
da sich beim VG Board
das genau alles einzureichen und so, ne?
Eieiei, vor allem waren das so kleine komische Durchpausezettel. Alter, oh Gott, da habe ich wirklich gedacht, das machst du nie wieder. Machst du einfach nicht.
Ich meine, das aber dafür kommt, rein. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber meine Mama war ja auch jahrelang Journalistin und hat halt auch immer mit der VG Wort abrechnen müssen und so. Das hat dann zum Glück der Verlag für sie gemacht, das alles dort eingereicht und so. Und da kam aber, kann ich mich erinnern, jährlich immer ein Urlaub bei rum. Ne? Also das war jetzt nicht ähnlich, was da.
Das hast du mal erzählt, ja.
Das ist tatsächlich genau, das ist das Gute und deswegen lohnt sich das auch und ich hoffe, dass das auch mittlerweile, das ist ja jetzt auch schon über 10 Jahre her, dass das nicht mehr diese kleinen komischen Durchpausezettel da mit der blauen Folie drin irgendwie sind, sondern dass das irgendwie auch alles online geht oder so.
Geht's.
Und man muss halt auch einfach, wenn man erstmal einmal weiß, dass es das gibt und dass man das machen kann und dass das wichtig ist, um seinen Urlaub zum Beispiel zu finanzieren, dann haushaltet man ja da auch irgendwie ganz anders mit seinen Publikationen, die man so gemacht hat. Und kann es dann auch irgendwann besser. Aber ich weiß so, das ist so für mich so ganz, oh Gott, hab ich immer gedacht, nee, ich habe keinen Bock auf die VG.
Das ist wie GEMA-Listen schreiben, ne? Wenn du irgendwie so einen Radiosender hast oder so, dann bist du ja auch so, was haben wir gespielt und bla.
Nee, das machen die jetzt auch alles mit einer Software, glaube ich.
Ja, sollten sie. Hoffe ich. Ich weiß nicht, wie es aussieht im Moment, aber wenn du eine Veranstaltung machst, wenn du irgendwie ein Bühnenprogramm machst, dann musst du ja immer noch GEMA-Listen einreichen, wenn du irgendwelche GEMA-Musik aus dem Katalog und so.
Ja. Naja, das musst du auch machen, wenn eine kleine 30-minütige Sendung einmal im Monat an einem Freitag sendest.
Ja, oder wenn du so einen kleinen schmierigen Podcast machst, der im Outro Musik spielt. Musst du auch. Also,
Karl der Käfer wurde nicht. Ich erinnere nochmal.
Ja.
Ja. Ja, ja, das stimmt. Das ist ja auch alles wichtig, aber oh Gott, da kam jetzt gerade eine Erinnerung hoch. Entschuldigung, musste ich die mal ganz kurz nochmal so aus.
Dafür sind wir auch hier ein bisschen um deine.
Ja, aber das könnte ich jetzt eigentlich mal wieder anfangen. Naja, gut. Geh zur Beratungsstelle von DJV. Deutscher Journalistenverband, falls du jetzt mal gerade
vertrittst. Ja, das wäre meine nächste Frage. Und die beraten dich da, wie man das macht, oder wie?
Bestimmt, die beraten einem für alles, bei allem. Man so, dafür ist man ja in seinem Club, also ne, in seinem Interessenverband. Das
stimmt.
Ne, der, du bist da bestimmt auch im Hackerverein oder so.
Ja, ja, wir haben große Hackerverein. Treffen uns jeden Mittwoch.
Ja. Ey, da habe ich mal eine Frage. Bei mir auf dem Weg zur Arbeit fahre ich jeden Tag an einem Wikibüro vorbei.
Wikimedia.
Ich glaube, es. Ja, das, ich weiß nicht, das heißt Wikibär oder so.
Okay.
Das ist ein kleiner Laden.
Ja.
So ein kleiner Laden halt in der Köpenicker.
Ja, die Frage ist.
Und da kam, und die, da sagen die auch, man darf, kann jeden Mittwoch vorbeikommen zum Stammtisch oder so.
Ja.
Und da frage ich mich, also jetzt mal ganz naiv und blöd, und ich weiß, hier kann mir das bestimmt eine Person, in Klammern Robert, erklären mindestens. Was passiert denn beim Wikipedia? Es geht eigentlich um Wikipedia-Stammtisch.
Ja.
Was macht man da?
Das ist ja eine Frage, also du gehst ja dahin und hast vielleicht eine Erwartung, aber im Wesentlichen kannst du da wahrscheinlich hingehen und dich mit Leuten austauschen, die entweder in der Wikipedia schreiben oder sogar für Wikimedia arbeiten, keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich.
Und
ne?
Wenn du jetzt fragst, also es gibt ja Leute, die sich mehr mit Wikipedia beschäftigen als wir, die ab und zu mal was darauf nachgucken. Es gibt ja Leute, die das auch, die da aktiv schreiben oder Admins sind oder so und die da mehr drin stecken. Und ich glaube, da gehst du hin und sagst, hey, ich habe hier mal eine Frage zur Wikipedia oder möchte mitarbeiten oder sonst irgendwie. Und da ist da halt wahrscheinlich die Berliner Community der Wikipedianer oder wie auch man sich selber nennen. Also,
oder wenn man jetzt auf seinem eigenen Eintrag irgendwie möchte, dass das Geburtsdatum da war.
Na, das kannst du ja zum Glück selber machen. Dank des, hast du einen Wikipedia-Antrag?
Nein, um Gottes Willen.
Hätte sein können.
Nein.
Ich wollte immer mal mit einen anlegen für mich.
Nee, aber muss man nicht irgendwas geleistet
ja,
haben?
Ja, das ist das Problem.
Ja,
also du kannst
genau,
jederzeit,
ich sagen.
Du kannst ihn natürlich jederzeit schreiben und anlegen, weißt du? Aber du musst dann leider damit rechnen, dass er sobald, dass er relativ schnell auch wieder gelöscht wird. Ja.
Ja.
Genau,
ich weiß, also, wir haben
ich glaube,
wir haben
also,
einen für Joko Winterscheid angelegt vor Jahren.
Und gibt es den noch? Wahrscheinlich, oder? Das ist ja Person des Öffentlichen.
Ja, der ist ja mittlerweile, genau, hat er ja einiges geleistet. Also es wäre wirklich Frechheit,
ja,
wenn
er
weg
noch.
Ist.
Das ist ja wirklich eine Frechheit.
Nein, da war damals das, dass wir da das Joachim Cornelius Winterscheid, das Cornelius Witz da gemacht haben, das war noch zu Neo Paradise Zeiten und dann wirklich halt damit erreicht haben, dass Journalisten ihn eben als Cornelius bezeichnet haben, also dass er
wohl dass genau halt, weißt, wie ne, die recherchieren.
Genau. Ja. Und das war nämlich der Clou und die Sache dahinter. Und das ja, ist auch schon jetzt 10 Jahre her oder so.
Boah, Leute, die Zeit.
Nee, achso, nee, da war ich mal wirklich neugierig, weil so auch so, hey, jeden Mittwoch, und hab ich gesagt, das ist ja cool, man will sich ja auch gerade, ich interessiere mich gerade wieder so ein bisschen für die Communities, die hier so um mich herum stattfinden und so, wo man mal so mitmachen kann, habe ich so gedacht. Und dann ist mir das so aufgefallen, ich sagte, aber was macht man denn da?
Ja,
weil
also,
gehe ich doch lieber zu meinen Arduino-Freunden um die Ecke und mache mir da weiß ich, was ich da habe.
Die Arduino-Freunde Berlin.
Nee, die heißen irgendwie cooler, aber das gibt's hier wirklich um die Ecke, da werde ich demnächst mal auftauchen, habe ich mir schon überlegt. Also Leute, ihr habt's gehört.
Anja steigt in den Untergrund ab. Ja. Open Source und Open Knowledge Untergrund von Berlin.
Ich will zu den Makers Leuten.
Ja, da bin ich ja schon gespannt, wenn du dann nächstes Jahr, dieses Jahr wird's ja wahrscheinlich nichts, aber nächstes Jahr zum Kongress machst du dann deine eigene Assembly und kannst dann zeigen, wie du Arduinos hier benutzt und
ich will doch einfach nur ein Bewässerungssystem.
Naja, aber das ist doch schon mal gut. Du kommst wenigstens mit einer Idee und einem und so, das möchte ich gerne. Das ist mein Projekt.
Und eine Schleuder möchte ich auch.
Mit einem Arduino?
Ja, wie man so programmiert, dass die es dann automatisch wegschleudert.
Was denn schleudert?
Na, irgendwas. In so eine kleine Katapult.
Aber kann man sich da nicht einfach ein Gummi nehmen und zwischen zwei Stöcke
hängen?
Es muss
aber auf die Sekunde genau getimed sein, damit man schöne Videos machen kann.
Du willst doch bloß Tauben abschießen, gibst du.
Genau.
So mit einer kleinen Kamera, so Bildanalyse, da ist eine Taube und da ist Selbstschussanlage.
Auf dem Balkon meines Nachbarn. Bis er endlich auszieht, damit ich da einziehen kann.
Und einen Balkon haben kann.
Genau, und ein Blick aufs Wasser.
Aber da musst du immer grüßen dann, ne, von dort aus.
Ja, das mache ich, das werde ich auch programmieren.
Grüß August.
Einen kleinen Grüß August installieren, der dann immer mit Bewegungsmelder den Grüß den
kann man sich da nicht, kann man da nicht einfach so eine Winkekatze auf dem Balkon stellen?
Ja, immer ja aber da denken die Leute, da stimmt was. Das fällt denen auf, weil die ja immer winken. Aber der Grüß August, der winkt nur dann, wenn die auch da so... Da gibt's dann, naja, ich habe große Pläne.
Merk schon.
Ich bin wie Pinky und Brain zusammen.
Das heißt, wir müssen dann bald vor dir niederknien und sagen, ja?
Nee, das Ding bei Pinky und Brain ist ja, dass die das immer nur ganz kurz mal kurz davor sind, die Welt zu erobern und dann doch wieder verkacken.
Aber du bist ja keine Maus, sondern du bist ja vielleicht cleverer als die und schaffst das dann. Mit deiner Arduino-gesteuerten Katschi.
Genau. Katapult. Da werdet ihr euch alle noch umschauen, werdet ihr euch. Wie ich da ins Weltall reise mit.
Und warte, wie willst du ins Weltall reisen? Elon Musk
hat Angst vor mir. Ja, nee.
Ganz absurde Pläne.
Danke für die Information, weil ich mich ernsthaft gefragt habe, es gibt so viele Sachen, wo man so immer, die man so sieht und dann denkt man so, was steckt dahinter?
Ja. Ja? Kann man einfach mal hingehen und fragen. Sagen Sie, was steckt denn hier bei Ihnen dahinter?
Bestimmt. Die saufen doch bestimmt. Die,
mit Sicherheit wird da auch der ein oder andere Alkohol rumgereicht.
Die haben noch einen Kühlschrank mit Bier drin.
Das ist ja furchtbar.
Ja, das haben die bestimmt.
Da wissen wir ja, das sind alles Terroristen, ne? Die so Kühlschrank mit Bier drin haben.
Genau. Ganz, ganz schlimm. Ja, fein. Haben
sind wir noch
mehr
on air eigentlich?
Wieso ist hier langweilig oder wie?
Ja, ist ja auch langweilig.
Wir essen zeitig.
Oh, ist ja auch Entschuldigung, dass da jetzt schon wieder mit meinen privaten Interessen und Fragen.
Das ist mich sehr gefreut, das hier die eine Möglichkeit alle zwei Wochen, dass ich mal menschlichen Kontakt habe hier mit euch.
Ja, sei doch!
Und dann wird mir das hier wieder verneint nach nur zweieinhalb Stunden.
Mir geht's doch genauso.
Siehst du, Anja. Carsten versteht uns
einfach. Ich hab ja nicht mal einen Balkon.
Genau.
Ich wollte noch einen Pool, deswegen frage ich
mich. No.
Ja, gut.
Ja, dann
haben wir noch mehr Post oder ist
nee, das
jetzt
durch? Nee, das war's jetzt.
Aber ich fand es sehr vorbildlich und
stimmt,
kann weiter so gehen.
Auf jeden Fall, wir müssen ja auch mal loben. Ne? Nachdem Anja immer nur Schelte verteilt, dann loben wir jetzt einfach mal. Danke an alle, die uns geschrieben haben oder Johann sogar irgendwelche Sounddateien geschickt haben. Könnt ihr gerne öfter machen und wir freuen uns immer. Und haben dann auch Themen, über die wir reden können, die nicht immer nur unsere Kindheit und die DDR-Vergangenheit betreffen.
Oh Gott, ja.
Die man natürlich aber trotzdem elegant einflechten immer wieder.
Ja, natürlich. Oh Gott, ja. Ja.
Und danke an Sebastian, dass er auch wieder Pornos mit reingebracht hat. muss auch sein.
Und ich sag's auch nochmal, also nächste Woche dann Analplug.
Genau.
Also dieser Überraschungsmoment musste jetzt nochmal sein. So.
Heißt es nicht Buttplug?
Ja, ist doch dasselbe alles.
Ja.
Ach, ist alles dasselbe, ja. Naja. Aber man kann es auch mal anhalten beim Dildo King, die erklären dir das auch.
Das wäre auch mal eine gute Idee, ne? Wenn man da mit einem Neunjährigen auftaucht, ob die da eine Erklärung haben, ob man das einfach outsourcen könnte.
Ja.
Ich glaube, die lassen die nicht rein, ne?
Wahrscheinlich nicht. Na, obwohl,
ist nee, darf er nicht, stimmt.
Ist das? Sind die Läden? Nee. Haben die überhaupt Läden? Da geht's ja schon mal los. Oder sind die
ja,
nur
haben die. Also die haben einen Laden da in ihrer Fabrik eigentlich.
Okay. Können wir uns nicht von Dildo King sponsern lassen oder so? Dass wir hier auch mal ein bisschen Geld verdienen, wenn wir die ganze Zeit über Sex reden?
Mit dem Ayran hat es ja nicht geklappt.
Ja.
Tja, wollte
ich
sagen.
Aber ich will jetzt, ist das eigentlich schon so MeToo-mäßig, wenn ich jetzt Anja auffordere, jetzt Dildo King-Influencerin zu werden? Also muss ich mich da schon wieder, vielleicht machen wir das einfach lassen.
Ja, also die sind sowieso eher auch, also die haben eine sehr, die haben sehr viel männliche Kunden auch, ja, beim Dildo King. Ich weiß es zufällig, weil ich auch da schon mal beruflich zu tun hatte mit denen.
Natürlich.
Mit denen, also du hast da nicht gearbeitet.
Sehr nett.
Ja.
Nee, wir haben mal da was gedreht. Gedreht haben wir da mal und sind coole Leute.
Ja, wurde da aber dann nicht so hier mal, könnt ihr mal ausprobieren, dass ihr da irgendwelche Samples bekommen habt?
Doch, wir haben was bekommen auf jeden Fall. Doch, doch. Das war richtig cool. Also ich war mit einer Kollegin da und dann haben die uns eine schöne kleine Goodie-Bag mitgegeben. Ein
Goodie-Bag.
Haben wir bekommen. Cool. Ja, ich habe auch, also da sind auch andere Erotik-Versandhandel-Organisations-Dings, weiß nicht, wie man es jetzt wieder nennt. Die sind da relativ großzügig, wenn wenn die halt ein paar Sachen übrig haben, die dann halt aus der alten Kollektion sind oder so, dann geben die, verschenken die gern.
Ich bin ja immer
das
nur.
Das trägt man dieses Jahr nicht.
Das ist out, schon wieder völlig out. Ja. Ich bin ja immer nur wieder fasziniert, wenn man dann, wenn ich dann mal auf so diese Seiten gehe und da mal durchscrolle und so, was es halt so für Erneuerungen oder also so Hightech-Geschichten mittlerweile auch in diesem Bereich gibt, ne? Also das ist jetzt so,
ja.
Dildos und ja, weiß nicht, so Röhren, so wie heißen die so, Flashlights, ne? So diese Art,
ach so,
die dann halt mit der App verbunden werden können, sodass du quasi über die Entfernung trotzdem Sex miteinander haben kannst. Also dass du halt irgendwie das jeweilige andere Gerät über die App steuerst und so.
Ja, das ist einfach. Wie ist,
wenn
er
sich an jemand reinhackt?
Die Intensität auf 11 dreht.
Also mir ist letztes Jahr ein Produkt untergekommen. Also das lag auch daran, dass es mehr oder weniger berufliche Ideen der Zusammenarbeit gab. Und da haben die uns so ein Ding geschickt, da ist eine Kamera drinne und die mit einer App verbunden ist. Mhm. Und da habe ich so gedacht,
aber ist das nicht eher dann was Medizinisches?
Ja, ne? Also ich fand auch, vor allem habe ich gedacht, das ist ja, ist dann da auch eine Lampe vorne dran, weil sonst ist ja alles dunkel.
Wie mit diesem Tiefsichtfisch.
Also das ist ja sonst super dunkel. Und dann habe ich gedacht, aber wer will denn das sehen? Ich finde, es kann einen doch nicht erregen, wenn man in das Innere eines Menschen, und warum ist da eine,
ich bin mir sicher, dass es da,
also gibt es hundertprozentig, gibt's entsprechende Fetische oder wie man es auch mal nennen will, aber ich würde es auch eher unerotisch finden, also jetzt so die Vorstellung.
Ja, es ist, also ich glaube, dass es wirklich aus einer medizinischen Betrachtung super interessant sein kann, eben zu sehen, was passiert dann da innen drin, wenn da alles zum Höhepunkt kommt und so, aber.
Ja, aber das kann ich mir nicht erzählen, dass das nicht auch schon erforscht wurde, also da gibt es doch bestimmt schon entsprechende Leute, die da rein medizinisch mal geguckt haben.
Ja. Und dann fand ich das tatsächlich auch ein bisschen schwierig, dass ich da Fotos, also das irgendwie macht die App dann irgendwie Fotos auch, das war glaube ich gar nicht Video, ich weiß schon gar nicht mehr. Und diese Fotos, die kann ich dann über die App abgreifen. Und da ist ja, okay, Freunde.
Aus der Cloud natürlich, ne? So völlig sicher und kein Problem.
Ja, genau. Ich möchte einfach nicht, dass das nicht getestet.
Wäre vielleicht nicht so.
Haben wir auf der Weihnachtsfeier dann an irgendjemanden verschenkt.
Achso, ich dachte, ausprobiert.
Nee.
Du gehst erstmal in den anderen Raum und wir gucken über die App.
Damals in der Toskana.
Wir haben dann auch eine schöne große Kiste mit Sachen bekommen und dann haben wir Weihnachten festgestellt, ach, heute ist ja Wichtel. Da hatten wir irgendwie das erste Mal so eine Wichtel-Idee da auf dieser Weihnachtsfeier. Und dann haben die Kollegen und ich aus der Redaktion schnell da die Sachen zusammengesucht und zusammengepackt und da Wichtelgeschenke draus gebastelt, weil wir natürlich wieder vergessen hatten. Ja.
Sexshop-Wichteln.
Dildo-Wichteln. Mach mal dieses Jahr Zuschauer-Wichteln, ist auch dann reines Dildo-Wichteln.
Ja.
Ja, da gibt's ja wirklich, da gibt's auch für 5 Euro gibt's da Sachen, die.
Kleine Kamera.
Ja, also muss ja nicht Dildo
wichteln. Nur die Kamera. Ohne Dildo, nur die Kamera.
Im Erotikbereich gibt's ja eine Menge.
Ja. Verdienen wir uns dieses Jahr unser Explicit-Tag wirklich und machen dieses Jahr Erotik-Zuschauer-Wichteln.
Sehr schön.
Alle verschickt Fotos. Alle verschicken so kleine Brötchen Gleitcreme. Alle kriegen dasselbe.
Ja, schön. Damit haben wir es dann auch geklärt. Und alle können nochmal in den Pool und vor die Tür. Ja,
vor die Tür. Genau, geht auch alle mal wieder vor die Tür. Das ist auch schön.
Robert stellt sich jetzt erstmal wieder auf den Balkon und guckt.
Ich guck ein bisschen in die Fenster von meinen Nachbarn. Ist mein Pool.
Schön. Ja.
Schön, dann hören wir uns und sehen wir uns und so in grob 2 Wochen, wenn wir alle Zeit haben. Ach nee, du bist im Urlaub, Carsten, oder? Habe ich das richtig?
Ich bin jetzt erstmal im Urlaub, also 3 Wochen könnte es schon noch dauern.
3 Wochen könnte es noch dauern. Na, das ist ja auch schön. Das heißt also.
Happy Holiday.
Im Juli dann wieder, ne?
Thank you. Genau.
Tschö.
Wunderbar. Bis dann. Ciao.
Tief im Wald zwischen Moos und Farn, da lebte ein Käfer. Namen Karl, sein Leben wurde jäh gestört, als er ein dumpfes Gurren hört. Lärmende Maschinen überrollen den Wald, übertönen den Gesang der Vögel schon bald. Mit scharfer Axt fällt man Baum um Baum, zerstört damit seinen Lebensraum.
der Käfer wurde nicht gefragt, man hatte ihn einfach fortgejagt. Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hatte ihn einfach fortgejagt. Zum Rückzug auf eine Blume, die noch am Wegesrand steht, wird einfach zugetiert. Karl ist schon längst nicht mehr hier, ein Platz für Tiere gibt's da nicht mehr. Dort, wo Karl einmal zu Hause war, fahren jetzt Käfer aus Blech und Stahl. Karl, der Käfer, wurde nicht gefragt, man hatte ihn ein